Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. In der heutigen Folge war Thomas Auer zu Gast. Schon während dem Studium, Thomas hat Verfahrenstechnik studiert, kam er zu Transolar, wo er bis heute ist. Und damit zur Gebäudeplanung, Schwerpunkt Energieeffizienz und Nutzerkomfort in Gebäuden. Hinzugekommen ist vor 10 Jahren eine Professur an der TU München. Hier leitet er den Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen. Im Nachgespräch haben wir noch näher über seine Professur gesprochen und dabei ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Begeisterung und Engagement er dieser Tätigkeit sowohl in Lehre als auch in Forschung auch noch nach 10 Jahren entgegenbringt.
Unser Gespräch war wieder mal sehr intensiv. Wir haben unterschiedlichste Themen angeschnitten, die oft miteinander zusammenhängen und dabei häufig auch Spannungsfelder ergeben. Im Maßstab springen wir auch vom einzelnen Gebäude übers Quartier und der Stadtentwicklung bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und Überlegungen. Nach Grundlagen zu Aufenthaltsqualität und Monitoring in der ersten Gesprächshälfte gehen wir aufs Themenfeld Low-Tech bzw. aufs einfach Bauen ein und stellen fest, um den Wert, also die Eleganz, die Anziehung des Einfachen schätzen zu lernen, müssen wir zunächst das Komplexe kennenlernen bzw. auch erkennen. In der Folge daran kommen wir zur Erkenntnis, dass die Gestaltung bzw. Umsetzung des elegant Einfachen ziemlich kompliziert sein kann. Richtig oder das richtige Bauen war selten notwendiger, spannender, vielversprechender und komplizierter. Einfache, konsequent um Mensch und Nutzung gestaltete Konzepte bergen großes Potenzial für alle Beteiligte am Bauwesen. So zumindest ging es uns. Viel Spaß mit Thomas Auer.
Also, hallo Thomas.
Hallo Witold.
Schön, dass du hier bist. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Thomas Auer. Ich bin Partner beim Büro Transolar, ein Ingenieurbüro, das 1992 hier in Stuttgart gegründet wurde und sich mit der Frage des Klimaengineerings beschäftigt. Also die Frage, wie schaffen wir gute Aufenthaltsqualität, gutes Klima mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch im Bau und Betrieb von Gebäuden. Und seit 2014 habe ich eine Professur an der TU München und habe da den Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen.
Du weißt also, wie die nachhaltige Bauwende zu schaffen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ich weiß alles. Nein, Quatsch. Wir sind alle Suchende, würde ich mal sagen. Und ich sehe mich als Teil dieser Community, die auf der Suche ist nach den Antworten auf die Fragen unserer Zeit.
Ja. Schöne Selbsteinschätzung.
Was hast du für einen Hintergrund? Wie bist du zum Baubereich gekommen?
Ja, das ist ein schönes Thema. Also ich habe Verfahrenstechnik studiert hier an der Uni in Stuttgart und tatsächlich habe ich mich schon immer ein bisschen für Architektur interessiert, aber mehr so als Hobby. Ein guter Freund, der Architektur studiert hat, mit ihm habe ich mich häufig ausgetauscht. Aber tatsächlich im Studium hatte ich zwei Schwerpunkte. Der eine war im Bereich Energietechnik, wo wir uns sehr viel mit Wärmetechnik und in dem Kontext auch mit der thermischen Solarenergie auseinandergesetzt hatten. Und der andere Schwerpunkt war aber chemische Verfahrenstechnik. Und tatsächlich hatte ich damals nicht den Wunsch, in den Gebäudebereich zu gehen. Ja, und dann hatte ich aber noch Praktikum gebraucht für das Studium und dann gab es diese Ausgründung von Transolar aus diesem Institut, wo ich damals eine Studienarbeit gemacht hatte und habe dann bei Matthias Schuler angerufen und gesagt, Matthias, ich brauche noch ein paar Wochen Praktikum und das hat gerade gut gepasst und so bin ich dann letztendlich hängen geblieben. Habe dann quasi nur für die Diplomarbeit, so hieß es damals noch, Transolar nochmal verlassen, aber bin seither bei Transolar.
Okay, also du bist einer der wenigen Menschen, die immer ihr ganzes Leben bei einer Firma gearbeitet haben am Ende.
Ja, tatsächlich. Cool. Und wenn jetzt die Mitarbeiter kommen und sagen, sie wollen mal was anderes sehen, dann frage ich immer, wieso?
Ich habe auch nie was anderes gesehen.
Ja. Aber hattest du dann wie bist du zur Verfahrenstechnik gekommen?
Ja, auch das war ein Zufall, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen, hatte gar keinen Bezug zur Verfahrenstechnik, kannte das Wort, aber wusste nicht wirklich, was dahinter steckt. Und habe dann im Grundstudium Maschinenbau angefangen und da war Maschinenbau und Verfahrenstechnik noch zusammen im Grundstudium zu der Zeit. Und wir konnten nur ein Fach belegen, wo wir wählen mussten, ob wir Maschinenbau, klassischer Maschinenbau, Feinwerktechnik oder Verfahrenstechnik machen wollen. Und irgendwie hat sich das für mich damals sympathisch angehört. Und dann durch dieses eine Fach haben wir dann den Charme von Verfahrenstechnik entdeckt für mich, ja.
Okay. Wie sieht heute so ein klassisches Transolar-Projekt aus? Also mit was für einem Wunsch melden sich Bauherren, Kommunen, wer auch immer bei euch?
Wir sind natürlich privilegiert und weil natürlich Leute, Auftraggeber, also häufig über die Architekten nach wie vor, aber schon inzwischen auch Kommunen, wobei bei kommunaler Vergabe natürlich immer mehrere Angebote erforderlich sind, aber auch direkte Investoren bei uns melden, wenn sie eine Aufgabe haben, wo eine gewisse Ambition besteht. Ambition in Richtung Nachhaltigkeit. Von dem her, wenn ich immer gefragt werde, gibt es denn ein großes Interesse an nachhaltigem Bauen, kann ich immer nur sagen, das kann ich letztendlich gar nicht beurteilen, weil die Personen, die zu uns kommen, natürlich schon mit einer gewissen Ambition und Anspruch zu uns kommen, sonst würden sie sich gar nicht bei uns melden. Also von dem her haben wir wahrscheinlich eine positive Selektion schon mal an der Stelle.
Wie hat sich Transolar gegründet? Du meintest gerade, dass es aus der Uni entstanden ist, schon in den Anfang der 90er.
Damals hieß es noch Ausgründung. Ja. Heute wird man wahrscheinlich Startup sagen.
Oder Spin-off.
Spin-off, genau. Ja, und es gab auch kein Venture Capital oder sowas. Wir mussten uns selber finanzieren. Ja, es waren drei Jungs damals vom Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik, die dann Transolar gegründet haben. Transolar hat schon immer die Lizenz gehabt für Transis, für den deutschsprachigen Raum. Wir waren schon immer Entwickler von so einer Software für Gebäude- und Anlagensimulation, machen wir bis heute. Und das war aber eins der Schwerpunkte damals in der Gründung. Und der andere war,
also das ist eine bestehende Software und da seid ihr quasi ein Entwicklungsteam für Deutschland oder sowas zum Beispiel.
Für den deutschsprachigen Raum, genau. Gibt nur Partner in USA vor allem, kommt von der Uni Wisconsin-Madison. Mhm. Gibt noch Partner in den USA, gibt Partner in Frankreich, gibt so ein weltweites Entwicklungsteam, wo wir für den Gebäudeteil zuständig sind und auch Service anbieten wie Beratung etc. Und das war damals in der Gründung schon ein wichtiges Standbein, auf der die Firma aufgebaut wurde. Vor allem war Simulation damals ja noch, das war ja on the top oder over the top eigentlich. Ja. Es hatten damals Anfang der 90er ja wenige Leute, wenige Büros. Das war was in der akademischen Welt schon bekannt war, aber jetzt nicht im Ingenieursalltag.
Ja. Und Rocket Science.
Rocket, das war damals quasi Rocket Science. Ja. Und das Schöne war halt für uns, dass wir dadurch, dass wir Mitentwickler waren der Software, die Software, die, sagen wir mal, die das Expertentool damals in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum war, mussten wir nie wirklich rechtfertigen, ob wir rechnen können, ob wir simulieren können. Und das war tatsächlich immer unsere Qualität. Und wir hatten dann eigentlich gedacht, dass wir Dienstleistungen, also Simulation auch als Dienstleistung anbieten. Aber ziemlich schnell sind wir dann in eine Rolle gerutscht, wo wir tatsächlich Teil des Planungsteams, quasi mit dem Planungsteam zusammen ganze Konzepte entwickelt haben. Ja. Also und das dann über Simulationen unterstützt natürlich.
Ja, und das schon in den 90ern dann?
Das schon in den 90ern,
Und also das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt eins eurer Kernthemen wahrscheinlich, wenn jetzt sehr abstrahiert. War das damals schon so? Ist es mit der Gründung schon mit entstanden oder ist es irgendwie dazugekommen oder mitgewachsen?
Ja, was ist Nachhaltigkeit? Also wir kommen natürlich, wir waren natürlich alles Überzeugungstäter in Bezug auf Energie. Damals war viel stärker Fokus auf die Frage der Energie. Ja. Energieverbrauch im Gebäudebetrieb. Ja. Und wie schaffen wir Klima? Und was wir dann festgestellt haben, ziemlich schnell, ist, dass die Frage der Aufenthaltsqualität eigentlich die entscheidende Frage ist.
Okay.
Weil wir investieren in Technik, wir investieren Energie im Betrieb, um eine gewisse Aufenthaltsqualität herzustellen.
Ja.
Aber was ist denn gute Aufenthaltsqualität? Und dann haben wir uns sehr schnell, sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, weil das ist eigentlich der Schlüssel.
Die habe ich mir auch, glaube ich, aufgeschrieben, was das überhaupt ist. Moment, jetzt muss ich kurz meinen Gedanken fassen. Was ist eigentlich das typische Gebäude in dem Bezug? Also jetzt vielleicht auch schon in den frühen 90ern, wo wir uns jetzt ja gerade eher ein bisschen befinden, was war das dann, das Einfamilien, das Mehrfamilienhaus oder ganz andere Gebäude, waren die eher in Deutschland oder ich glaube inzwischen sind sie auf der ganzen Welt verteilt, die Gebäude, mit denen ihr arbeitet. War das damals auch schon so?
Nö, wir haben uns vor allem im Nichtwohnungsbau beschäftigt.
Okay.
Von Anfang an weniger Wohnungsbau.
Also eher Bürogebäude oder dann schon Fabriken? Waren
Bürogebäude, okay. Und dann Kulturgebäude, Universitätsgebäude, Schulen, also solche Einrichtungen waren eigentlich immer im Fokus. Nicht, weil wir kein Interesse hatten am Wohnungsbau, aber der Wohnungsbau ist schon sehr arg vordefiniert.
Ja.
War schon immer. Also 95 gab es die erste richtige, ernsthafte Wärmeschutzverordnung. Damit wurde die Bauweise im Wohnungsbau sehr stark reglementiert und vordefiniert. Und da gab es eigentlich für uns relativ wenig Spielräume. Interessanterweise wird es jetzt wieder interessanter durch die Diskussion über Materialität. Aber es war von Anfang an eher Nichtwohnungsbau und wir hatten, und natürlich in der Region und deutschlandweit, und wir hatten das Privileg, das war uns damals gar nicht so bewusst, dass wir hier in Stuttgart natürlich in so einem, so einem Schmelztiegel saßen, wo wahnsinnig viele gute Ingenieurbüros sind, wahnsinnig viele gute Architekturbüros und vor allem Architekturbüros, die auch immer auf der Suche sind nach Antworten unserer Zeit. Damals war, wie gesagt, mehr Fokus auf die Frage des Energieverbrauchs von Gebäuden. Und die hatten auch immer ein Interesse daran, sich die Frage zu stellen, wie das auch Architektur verändern kann. Mhm. Und da haben sie plötzlich in uns einen Ansprechpartner gefunden. Und die Gebäude wurden auch in der Architekturwelt stark publiziert. Ja, und damit waren wir plötzlich die jungen Hipster, ohne dass wir das wirklich geplant hätten oder wussten, in welchem Umfeld wir uns hier bewegen. Und das hat sich dann ziemlich schnell dann halt rumgesprochen und dann erweitert, aber war sicherlich in den 90er Jahren noch sehr national, bis dann auch zufällig und auch wieder hier über das Umfeld in Stuttgart die Möglichkeit kam, dass wir am Flughafen in Bangkok arbeiten. Mhm. Dass wir da ein Konzept entwickeln durften, und das war dann das erste große internationale Projekt.
Ja, wie seid ihr, das hast du auch vorhin gesagt, ist ja schon früh dazu gekommen, dass die eigentliche Frage nicht die der Energie ist, sondern die der Aufenthaltsqualität in dem Projekt, im Gebäude. Wie seid ihr zu dem Schluss gekommen? Gab es da auch irgendeinen Moment?
Ich glaube, da sind wir sehr schnell drauf gekommen, weil letztlich ist ja so, dass in Bürogebäuden Energiekosten bis heute eigentlich keine Rolle spielen. Also in Nordamerika gibt es immer so diesen Spruch, wenn Energie $1 pro Quadratfuß ist, dann ist das Gebäude, also letztendlich die Mietkosten oder die Abschreibung, egal wie man es rechnen will, etwa $10 pro Quadratfuß, aber die Wertschöpfung der Mitarbeiter, die in dem Gebäude arbeiten, $100 pro Quadratfuß. Mhm. Und dann gab es in den USA immer gleich so Studien zur Frage der Produktivität und Aufenthaltsqualität, die heute wieder in Frage gestellt werden, ob die richtig waren. Aber nichtsdestotrotz, also damals in den Ende der 90er war das in den Nordamerika, vor allem in den USA, gleich ein großes Thema. Und das ist der eigentliche Hebel. Das ist das, was Auftraggeber wirklich interessiert. Fühlen sich die Menschen in dem Gebäude wohl? Und gibt es Einbußen in der Produktivität? Jetzt immer gleich in Produktivität zu denken, ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, nicht die optimale Bewertungskriterium. Aber es gilt als Indikator für Wohlfühlen.
Ja.
Und ganz schwer messbar, deswegen würden die Studien von damals heute angezweifelt. Aber was sicherlich ein guter Indikator ist, sind Krankheitstage.
Mhm.
wirklich messbare, harte Fakt, den man zeigen kann. Und ja, und deswegen, also schon, weil es für Auftraggeber monetär eigentlich viel interessanter ist, haben wir das ziemlich schnell erkannt, dass das wichtig ist, und hatten dann schon früh die These aufgestellt, dass genau, sagen wir mal, die Art und Weise, wie wir glauben, dass wir Komfort herstellen können oder Aufenthaltsqualität herstellen können, auch mit weniger Technik und weniger Energie funktioniert.
Mhm. Und wie stellt ihr Komfort her?
Also wir glauben nicht nur...
Klären vielleicht, was denn jetzt gute Aufenthaltsqualität
ist. Ach so,
ja. Und mich interessiert dann noch, ob ihr da was anderes unter guter Aufenthaltsqualität verstandet vor 20 Jahren oder vor 30 als heute. Oder ob das Gleiche geblieben ist.
Also erstmal, was ist gute Aufenthaltsqualität? Im Engineering unterscheiden wir zwischen thermischer Komfort, visueller Komfort, hygienische Komfort, was im Prinzip Luftqualität ist, und akustische Komfort. Wir haben uns vor allem natürlich immer mit thermischer Komfort und visuellem Komfort beschäftigt, weil Tageslicht, Lichteintrag, Strahlungseintrag wieder direkt was zu tun hat mit thermischem Komfort. Also da gibt es eine Reihe von physikalischen Parametern, die einfach eine gemeinsame Betrachtung wichtig machen. So, und haben wir damals andere Ansätze gehabt? Ich glaube, also sagen wir mal, wir haben damals keinen signifikant anderen Ansatz gehabt, wie wir Komfort beschreiben. Aber wir haben inzwischen, gibt es sehr viel mehr Werkzeuge, sehr viel mehr Metriken, wie wir Komfort bewerten. Es gibt adaptive Komfortstandards, die sich inzwischen auch in den Normungen durchgesetzt haben. Und wir haben ein größeres Portfolio von Ansätzen, wie wir besseren Komfort herstellen können, je nach Gebäudetyp und Bauart.
Okay. Hat es auch deine Frage beantwortet?
Noch nicht so, ehrlich gesagt. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, wenn man jetzt, sag ich mal, wenn man schon einen Entwurf hat, einen architektonischen, und man kommt zu euch und sagt, hey, das Gebäude soll irgendwie nachhaltiger und komfortabler werden. Wie, also sowas wie zum Beispiel die Lichtstimmung, die Fenster und so weiter, das könnt ihr jetzt ja auch nicht mehr so beeinflussen, oder?
Das ist vielleicht deswegen wie im Holzbau. Der Holzbau sagt ja auch, jetzt vielleicht übervereinfacht, aber bitte bezieht mich möglichst früh ein. Vielleicht schon, bevor ihr den ersten Strich setzt.
Ja, tatsächlich. Also ich sage immer, so ein bisschen provozieren, wir haben zwei Arten von Architektinnen, mit denen wir arbeiten. Die einen, die kommen und sagen, was wäre eigentlich das Richtige hier, wirklich bevor der erste Strich gezeichnet ist. Und wir machen auch wahnsinnig viele Wettbewerbe mit Architekturbüros zusammen. Und die anderen, die kommen mit einer manchmal auch verrückten Idee und sagen, das ist mein Entwurf, können wir dann auch vernünftig machen. Und beides hat seinen Reiz. Ich persönlich habe eine größere Motivation, mit der ersten Art von Büros zu arbeiten.
Dann arbeitet ihr auch richtig, richtig lange wahrscheinlich an Projekten zusammen, ne?
Wir arbeiten häufig richtig lange an Projekten zusammen, wobei wir natürlich unsere Leistung vor allem in den ersten Phasen erbringen. Mhm. In den ersten und wieder ganz am Schluss. Ja. Also unser Fokus ist der Vorentwurf und der Entwurf. Und dann sind wir erstmal mehr oder weniger raus, wenn es keine große Änderung mehr gibt. Manchmal, häufig gibt es aufgrund von Kostendruck oder sonst was nochmal Änderungen, aber wenn es noch normal läuft, in Anführungsstrichen, dann sind wir erstmal raus und kommen dann manchmal wieder oder häufig bei der Inbetriebnahme wieder ins Spiel. So ist eigentlich der Ablauf, ja. Aber es ist ganz früh.
Und
ganz wichtig.
Merkst du was davon? Man sagt doch, dass seit Corona und seit allem Homeoffice waren, die Ansprüche an Bürogebäude sich so sehr verändern würden. Und die Menschen wollen angeblich mehr, dass es sich im Büro mehr anfühlt wie zu Hause und so weiter. Merkst du das schon, oder?
Wir sprechen ganz viel darüber, tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Also die viele Arbeitgeber sagen, sie müssen die Büroräume attraktiver machen, um die Leute wieder zurückzukriegen. Ins Büro. Also viele tun sich wahnsinnig schwer, und auch wenn man große Gebäude, wir haben gerade für eine Bank in Frankfurt eine Studie gemacht, wie sie ihr ihr Turm in Frankfurt umbauen könnten für die neue Arbeitswelt. New Work heißt es ja heutzutage. Und da haben wir uns das Gebäude angeguckt. Eins dieser Leuchtturmprojekte aus den 90er Jahren. Das Ding steht quasi leer, weil die kriegen die Leute nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurück. Mhm. Schon, natürlich nett. Die kommen schon, aber nicht mehr 5 Tage in der Woche. Und deswegen ist es schon ein Thema und ich finde es auch ein super spannend, interessantes Thema, weil wir haben ja die These, also unsere Normung empfiehlt ja möglichst homogene Aufenthaltsqualität in unseren Bürobereichen überall. Also möglichst homogene Tageslichtversorgung, 500 Lux diffus, möglichst homogene Temperaturverteilung und je kleiner das Temperaturband über das Jahr, desto höher, desto besser die Kategorie, besser in Anführungsstriche und so weiter, gleiche Akustik. Ja, und wir glauben A, dass das natürlich erstmal anlagentechnischen Riesenaufwand bedeutet, B, dass das nicht wirklich zu Zufriedenheit führt. Wir wissen, dass wir zum Beispiel bei kleineren Temperaturbändern größere Beschwerderaten kriegen. Und C, glauben wir auch, dass so wechselnde Bedingungen, wir sprechen dann von dynamischen Aufenthaltsqualität oder dynamischer Komfort, dass die sich durchaus positiv auswirken auf Gesundheit. Bei Licht kann man es relativ leicht sagen. Die Leute gehen morgens, im Winter morgens zur Arbeit, wenn es noch dunkel ist. Sie kommen abends raus, wenn es wieder dunkel ist. Der Mensch braucht eine gewisse Lichtdosis über den Tag für den Vitaminhaushalt, für den Hormonhaushalt und so weiter. Und wenn ich nur 500 Lux diffus habe, schaffe ich es nicht, diese Lichtdosis zu kriegen, die der Mensch braucht. Und von dem her sprechen wir häufig halt in dem Kontext mehr von Arbeitswelten jetzt und wie wir in diesen Arbeitswelten ganz unterschiedliche Qualitäten herstellen können. Und die Mitarbeiter suchen sich dann die Aufenthaltsqualität, die sie für die Task, für die Arbeit, die sie gerade machen, wirklich brauchen. Wenn ich was nachlese in einem Buch oder wie auch immer, dann kann ich mit ganz sehr viel mehr Tageslicht zurechtkommen, als wenn ich am Computerarbeitsplatz sitze. Also, und dann gibt es Besprechungen, informelle Besprechungen, formelle Besprechungen. Also es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben, die man hat über den Tag und die Frage, die wir uns stellen, ob da nicht ganz unterschiedliche Bedingungen herrschen können. Und man sucht sich dann die Aufenthaltsqualität, die man hat. So viel zur Theorie. Wenn man jetzt in der Praxis mit Bauherren, mit Investoren vor allem an solchen Fragestellungen arbeitet, kommt dann doch wieder gleich die Frage der Flexibilität rein. Und die Frage der Flexibilität heißt, ja, ich muss in der Immobilie auch Zweiachs-, Dreiachs-Büros, Kombibüros, Großraumbüros. Ich muss alles abbilden können an jeder Stelle. Und dann endet man meistens doch wieder in dieser durchgerasterten Büroimmobilie, die wir alle nicht mehr haben wollen. Also wir sind noch ein bisschen gefangen in der Denke, in der Vor-Corona-Denke, sage ich jetzt mal. In
der Vergangenheit.
Ja. Und versuchen halt da rauszukommen.
Es ist, glaube ich, auch ein riesiger kultureller Shift, jetzt nicht nur auf das Gebäude bezogen, sondern eher halt auf diese Arbeitswelten. Was ist Arbeit? Was ist, also wie kann man eine positive Arbeitsumgebung schaffen, die ja dem Menschen irgendwie entspricht? Was hat das mit deinem oder die Arbeit an Gebäuden an diesem wir haben es nochmal was war das Wort das Wohlfühlen oder die Aufenthaltsqualität, genau. Was hat das mit deiner eigenen Wahrnehmung von Gebäuden gemacht? Kommst du rein in Gebäude und spürst sofort ja, nein oder hältst du kurz inne, machst vielleicht kurz die Augen und schaust dir neben Gebäude an, was hier überhaupt, was das mit dir macht? Oder ist es Arbeit?
Nee, also tatsächlich, ich meine, ja, alles sind ja irgendwie berufsblind und also ich beurteile Gebäude erstmal natürlich über die Fassade von außen. Und das macht man schon permanent. Also auch selbst wenn ich mit dem Fahrrad durch eine Stadt fahre, geht der Blick immer links und rechts und man fängt immer an, permanent zu beurteilen. Und die Kinder mussten es leidvoll erfahren. Jedes Mal, wenn wir im Urlaub waren, muss man natürlich immer irgendwelche Gebäude anschauen und Architektur anschauen und dann diskutieren, meistens kritisch auch reflektieren. Und Schlimmste
und ist dann, einer geht schon wieder in Urlaub.
Ja, ja, genau, genau. Die Kinder haben mich, wir waren einmal in New York und dann waren die Kinder, waren so Teenies, und die haben mich fast gelüncht, weil nach New York heißt ja wahnsinnig viel laufen. Und dann am Ende des Tages habe ich gesagt, komm, das sind noch 5 Blocks, da ist das Seagram Building von Mies van der Rohe, lass uns da noch hinlaufen, das ist eine Ikone, die müsst ihr gesehen haben. Und ich weiß jetzt, wer Seagram Building kennt, das ist jetzt kein Frank Gehry, der irgendwie super crazy ist oder so. Und dann bin ich da hingelaufen und die konnten alle nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, sind wir davor gestanden, habe ich zu mir gesagt, das ist es. Und die gucken das Haus an und drehen sich zu mir und sagen, das ist dein Ernst, oder? Deswegen sind wir jetzt hierher gelaufen.
Aber ich finde gerade diese Mies von der Ruhr Gebäude, wenn man das nicht weiß so und man läuft da heute dran vorbei, ich finde so, das, man sieht es nicht mehr so, diese Innovation von damals. So.
Ja, aber es ist schon interessant, sie haben eine wahnsinnige Eleganz und...
Ja, ja, aber ich finde, das ist so ein Fall, wo man halt ein bisschen Vorbildung auch gebraucht.
Ja, also
man
definitiv.
Muss wissen, warum das so ist, wie es ist, so sage ich mal.
Ja, ja. Aber das Interessante finde ich, die Kinder sind natürlich heute Mitte 20. Die gehen jetzt selber, wenn sie im Urlaub sind, sich Architektur anschauen und Museen anschauen. Also auch wenn sie mich manchmal, wie soll ich sagen, na, verflucht wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, sie fanden es nicht immer witzig. Ja.
Ja. Okay, das ist von außen, aber passiert das auch in Gebäuden?
Auch innen, ja, vor allem. Wenn wir jetzt in Museen gehen, da lacht meine Frau immer, meine Frau ist sehr kunstinteressiert. Mhm. Und wenn wir in Museen gehen, gucke ich natürlich immer als allererstes, wie lüften die, wie heizen die, wie funktioniert dieser Raum.
Ja.
Und sie sieht mir das natürlich sofort an, weil sofort die Blicke schweifen, wo sind hier die Luftauslässe und so weiter. Ja, klar, man hat natürlich diese Berufskrankheit und kann das nicht ablegen.
Ja. Und wie ist es in anderen Kulturen, in anderen Ländern, gerade etwa das Thema Urlaub, nimmst du das da anders wahr? Ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung raus, ich bin häufig in Spanien und merke da jetzt bei Restaurantbesuchen, merke ich dann einen großen Unterschied gegenüber zu Deutschland. Jetzt nicht bei irgendwie gehobener Gastronomie, sondern bei ganz normalen, dass die akustische Qualität in Deutschland signifikant schlechter für mich ist als jetzt in Spanien, wo ich häufig bin.
Ja, ist das so?
Interessant. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Ja, ja, vielleicht.
Also ich hatte gerade dieses Akustische, da bin ich, da dröhnt mir schnell der Kopf und ich kann mich gar nicht aufs eigene Gespräch konzentrieren häufig. Aber vielleicht bin ich auch besonders sensibel.
Ja, ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt auch zunehmend, habe es immer aufs Alter geschoben, also wenn ich in Restaurants bin, die zu laut sind, das ermüdet einfach.
Ja.
Ne? Und aber ich hätte jetzt an der Stelle noch keinen Unterschied entdeckt zu anderen Ländern. Aber es ist natürlich so, dass vor allem in den südlichen Ländern die Leute gewohnt sind, mehr im Außenbereich zu leben,
ja. Ne?
Auch im Außenbereich Gastronomie zu haben. Kommt ja bei uns auch zunehmend. Auch das Klima verändert sich ja, also ist ja ein Wandel auch bei uns spürbar. Aber natürlich ist es so, dass ich im Außenbereich keine Nachhaltzeit habe, wie wir es im Innenbereich diskutieren.
Ja.
Ganz andere Akustik vor allem. Also es ist ja, wir sagen immer, die Akustik ist die Wahrnehmung, die wir als erstes haben, unbewusst. Also wenn ich mit geschlossenen Augen vom Innenraum in den Außenraum trete, nehme ich sofort wahr, dass ich im Außenraum bin, weil die Akustik sich verändert.
Ja.
Wenn ich was sage, kommt nichts mehr zurück. Im Innenraum gibt es immer Reflexionen. Mhm. Und wenn ich dieselbe Situation in den Innenräumen herstelle, ist das extrem verwirrend.
Ja.
Und das ist schon interessant. Vielleicht sind die Menschen in südlichen Ländern an der Stelle vielleicht dadurch, dass sie konditioniert sind, mehr im Außenraum sich aufzuhalten, so ein bisschen sensibler, was das Thema Akustik angeht.
Ja, ja, ich hatte... Also das
meine Reine Hypothese.
Ja, also meine persönliche Hypothese ist auch, dass die Bedeutung von Gestaltung und Design, zumindest in der Region, wo ich unterwegs bin, dass die einen höheren Stellenwert hat, jetzt über einen Mittelwert gesellschaftlich gesehen, als bei uns, wo das häufig irgendwie sehr günstig ausgeführt wird, oder was das eines der Themen ist, die es muss schick aussehen, aber dann nicht unbedingt schick sein. Sowas, aber das ist eine Hypothese.
Nee, aber dem kann ich schon zustimmen. Also sagen wir, ich finde schon viele Grausamkeiten, die bei uns entstehen. Also ich denke schon, dass wir mehr gestalterische Bildung haben sollten in unserem Land. Mehr baukulturelle Bildung. Ich meine, das ist eine Kultur, Baukultur. Ja. Wir bilden ja auch in anderen Kulturbereichen und deswegen finde ich schon, dass wir an der Stelle mehr tun sollten. Gleichzeitig ist gerade dieses Wochenende mit meiner Tochter diese Diskussion gehabt. Gleichzeitig haben wir auch so eine Tendenz, Dinge zu übergestalten. Wenn wir dann Dinge anfassen, werden sie meistens oder häufig auch übergestellt. Also die coolsten Ecken sind doch immer die, wo Dinge einfach entstehen. Mhm. Wo man provisorisch irgendwas auf dem Boden malt. Also bei uns im Stuttgarter Westen hier der Bismarckplatz, der soll ja neu gestaltet werden. Dann gab es den Verkehrsversuch, dass man die Stichstraße abtrennt. Und die Leute haben sich sofort den Raum angenommen. Und jetzt sind da inzwischen Sitzmöglichkeiten der Bepflanzung. Und das ist so ein richtig cooler Ort gewesen. Und manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, ob sie denn wirklich nur umbauen müssen, den Platz. Weil es hat so ein bisschen das Risiko, dass er dann wieder übergestaltet ist. Mhm. Also manchmal gibt es so eine Überästhetisierung. Ja. Wo wir, glaube ich, aufpassen müssen.
Ja, ja, verstehe. Und also das, was du jetzt beschrieben hast, das ist eine sehr große Schnittmenge zwischen jetzt Ingenieurwesen, Engineering, aber auch Medizin, Biologie und Psychologie. Und du bist jetzt auch, das haben wir ja eingangs erläutert, dass du als Verfahrenstechniker jetzt nicht super baunah bist per se. Was arbeiten wir dann bei Transolar noch für Menschen? Mit welchen fachlichen Hintergründen?
Wir sind fast alles Ingenieure. Wir haben auch ein paar Architekten bei uns, Architektinnen. Aber die meisten sind Ingenieure und Ingenieurinnen. Ich würde sagen, wir haben ganz hohe Frauenanteile inzwischen, vor allem bei den jüngeren Ingenieuren. Leider haben wir es noch nicht geschafft in meiner Generation, wobei wir auch da damals schon einigermaßen vernünftige Ingenieurbüro, vernünftige oder gute Frauenanteile hatten. Aber inzwischen ist manchmal so weit, dass die Mitarbeiterinnen kommen und sagen, wenn wir jetzt wieder jemanden einstellen, müssen wir mal wieder einen Mann einstellen.
Mann, echte.
Ja, also so weit ist manchmal. Aber es sind vorwiegend Leute mit Ingenieursausbildung.
Bauingenieursausbildung oder?
Hatten wir auch. Also die meisten kommen tatsächlich aus dem Maschinenbau. Mhm. Wir haben auch Physiker, Physikerinnen bei uns. Was für uns wichtig ist, ist ein Verständnis für Thermodynamik. Mhm. Oder beziehungsweise, was wir feststellen mussten, das ist jetzt eine rein empirische Feststellung, dass die Architektinnen, die wir haben, dass die natürlich ein viel besseres räumliches Verständnis haben als die Ingenieure. Und für Tageslichtbewertung, Tageslichtsimulation braucht man natürlich ein sehr gutes räumliches Verständnis. Deswegen haben sich viele von den Architektinnen, die wir haben, auf Tageslicht spezialisiert.
Ja. Spannend.
Haben wir eigentlich, wir haben hier so auf unserem Zettel ganz groß die Grundfrage stehen, was ist Klimaengineering eigentlich? Haben wir die schon gestellt überhaupt?
Ja, ganz am Anfang hat Thomas von sich aus erläutert, aber das kannst du gerne nochmal kurz wiederholen, weil ich habe es auch nicht mehr präsent bei mir.
Ja, ist eine, sagen wir mal, eine Wortkreation von uns.
Ja. Das ist ja auch quasi, wenn wir fragen, was ist Transolar, werden wir machen Klimaengineering.
Ja, genau. Also die Idee dahinter ist, dass wir Klima gestalten, also dass wir also auch über Architektur, über architektonische Fragen, über Fassadengestaltung, über Materialität.
Also das Mikroklima außen vorm Gebäude oder wie das Klima in jetzt im urbanen Raum vor allem oder wie sich das Gebäude auf das Klima im urbanen Raum am Standort auswirkt und auf der anderen Seite das Innenklima.
Also zu Anfang natürlich mit Fokus auf Innenklima, Klima in Innenräumen. Also Anfang der Nullerjahre haben wir dann festgestellt, dass natürlich auch, sagen wir mal, das Klima dass wir über Städtebau vor allem Außenklima beeinflussen können. Ja. Und haben uns dann stärker auch mit der Frage des Außenklimas, also auf einer städtebaulichen Maßstabsebene beschäftigt. Was immer noch zu kurz kam, häufig bis heute zu kurz kam, muss man sagen, dass wir mit Fassaden natürlich auch eine unglaubliche Wirkung auf das Mikroklima in unserem direkten Umfeld von Gebäuden haben. Mhm. Und auch in der ganzen Bewertung von Fassaden, in unserer ganzen Normung, bezieht sich die Bewertung nur auf ihre Wirkung auf das Gebäude, auf den Innenraum, Tageslicht, thermischer Komfort etc., aber auch Energieverbrauch, aber nie auf ihre Wirkung auf den Außenraum. Also wenn ich jetzt mein Lieblingsthema inzwischen Glasfassaden. Wir haben da ganz viele sehr gläserne Gebäude gemacht, aber wenn ich heute einfach sehe, dass welche Klimmzüge wir machen müssen, um gläserne Gebäude zu bauen, und dann kommen wir natürlich quasi nicht mehr umhin, reflektierende oder also Gläser mit Sonnenschutzbeschichtung einzusetzen. Und da kriege ich eine wahnsinnig hohe Reflexion von solarer Strahlung auf den öffentlichen Raum und das heizt den öffentlichen Raum auf. Das kennen wir alle, wenn wir mal heiße, sonnige Tage am Glasgebäude vorbeilaufen und noch diese ganze Reflexion von diesen aufgeheizten Gläsern und der Sonne abkriegen, dann wird es natürlich wahnsinnig unkomfortabel an der Stelle.
Da gab es doch mal in London vor ein paar Jahren so einen Fall, wo das irgendwie so zu einer Katastrophe geführt hat, weil alle Autos geschmolzen sind auf so einem Parkplatz, oder?
Ja, Raphael Minoli, Architekt aus New York, inzwischen verstorben, hat an der Stelle so ein zweiachsig gekrümmtes konkaves, ja? Ja, genau, muss ich mir überlegen, konkav und konvex.
Hat er so richtig wie mit der Lupe auf dem Blatt Papier?
Genau, hat groß Hochhaus gebaut, konkav gekrümmte, gläserne Fassade.
Evil Genius.
Und da gab es im September dann so einen Zeitpunkt, wo die Sonne genau so stand, dass sie sich fokussiert hat auf den Gehweg des gegenüberliegenden Straßenseite. Und dann tatsächlich so ein Jaguar das Armaturenbrett weggeschmolzen hat. Ja, da sieht man aber die Wirkung von Sonne. Also ich meine, Sonne ist...
Und gerade für die Stadt Stuttgart eine katastrophale Vorstellung, dass sowas hier weiter gebaut wird und die Hitze in der Innenstadt noch weiter hochgetrieben wird.
Ja. Klar, also ich meine, nicht nur Stuttgart. Stuttgart hat natürlich durch diese Topografie vielleicht eine Besonderheit oder ist das Problem noch größer, weil die Durchlüftung schlechter ist, wie wenn ich nicht so eine Topografie habe, nicht so eine Kessellage. Aber ganz generell haben wir das Problem, dass wir sommerliche klimatische Bedingungen kriegen von Südeuropa und die Städte nicht so entwickelt wurden, nicht so gebaut wurden.
In meiner Auseinandersetzung mit holzbaunahen Themen, wahrscheinlich auch sicher auch eine Besonderheit im Holzbau, aber ich nehme das so wahr in den letzten Jahren, dass jetzt die, wenn wir jetzt an die thermischen Eigenschaften von einem Gebäude vor allem denken, dass der winterliche Wärmeschutz ist quasi abgehakt und die Aufmerksamkeit widmet sich fast nur noch dem sommerlichen Wärmeschutz und dem Thema der sommerlichen Überwärmung, also wie kann man das Gebäude verschatten effektiv wie ist der Innenraum beschaffen, die Oberflächen innenseitig vom Gebäude. Ist es auch in eurer Arbeit so, dass quasi winterlich abgehakt, dämmen wir halt dick, können wir inzwischen, muss gemacht werden und dafür, was machen wir mit dem Sommer, mit der Hitze im Sommer?
Klar, also wir fokussieren nur noch auf den Sommer in unserer Arbeit, aber natürlich ist so, dass die Normung, über das Gebäudeenergiegesetz und vorgegeben von der EU mit Direktiven sich immer noch auf den winterlichen Wärmeschutz beziehen. Also da gibt es eine Lücke, aber natürlich, wenn in unserer Arbeit spielt der sommerliche Wärmeschutz die größte Rolle. Wir fokussieren uns vor allem auf den sommerlichen Wärmeschutz und da ist die Frage der Materialität, der Frage des Holz, das wir ja vorher gesagt, also da wird jetzt der Wohnungsbau plötzlich doch auch für uns, kriegt eine ganz andere Relevanz, ist es dann schon interessant und wichtig auch.
Ja, jetzt waren wir gerade bei Fassaden, auch wieder in meiner Wahrnehmung, vielleicht auch guten Teil der öffentlichen Wahrnehmung, dass jetzt ganz viele begrünte Fassaden entstehen und ich glaube, dass es auch für viele Menschen einfach nachvollziehbar ist, dass das so ganz viele Vorteile bringen kann. Und das kann irgendwie, glaube ich, das ist nicht so technisch, sondern so greifbar. Ja, dann tun wir halt Pflanzen an die Fassade und es ist toll für das, für das innerstädtische Klima. Jetzt irgendwie die Utopie, dass jetzt in 20 Jahren die Innenstädte komplett grün sind, also auch vertikal. Wie bewertest du so begrünte Fassaden? Ist das eine positive Vorstellung dieser Utopie oder sagst du, Moment, müssen wir differenziert betrachten?
Müssen wir unbedingt differenziert betrachten. Wird viel zu undifferenziert diskutiert, dieses Thema im Moment. Also erstmal ist so, dass gegen Boden gebundenes Grün nichts auszusetzen ist. Also aber das kennen wir ja schon. Ja, schon lange, schon Jahrhunderte.
Bodengebundenes Grün ist ein Baum.
Nee. Also was das, also das ist quasi Fassadenbegrünung.
Aber das, was am Boden anfängt, also auf der Straße anfängt zu wachsen und nach oben.
Genau.
Ja.
Alles, was quasi irgendwie in die Fassade integriert ist und nicht bodengebunden ist, einfach ein wahnsinnig hoher Aufwand. Mhm. Ist extrem teuer in der Erstellung, extrem teuer in der Pflege. Muss bewässert wird, brauchen wir Bewässerungssysteme im Außenraum. Im Winter kriegen wir doch noch Frosttemperaturen, da muss das System entleert sein, beziehungsweise es fällt aus. Also es gibt einen Wartungsaufwand. Also es ist einfach ein Aufwand, der ist, sagen wir mal, unverhältnismäßig. Mhm. Sagen wir es mal so. Und wenn man sich jetzt genau anschaut, es geht ja darum, dass wir über grüne Oberflächen, also über Blätter, Wasser verdunsten. Und diese Verdunstung, also durch die Photosynthese, durch die Verdunstung gibt es eine Kühlung. Aber diese Kühlung, dieser Kühleffekt, dass wir jetzt vorher haben wir über die Glasfassaden geredet, die einem dann zusätzlich da noch anstrahlen, der ist dann weg, aber gleichzeitig stehe ich immer noch in der Sonne. Ja, und wenn man jetzt sich einen Baum mit einer ordentlichen Baumkrone anschaut und das Blattwerk über eine Fassade abwickelt, also mal in der Vorstellung, dann sehen wir ja, dass so eine Fassadenbegrünung vielleicht das Blattwerk hat von einem vernünftigen Baum. Der Baum aber zusätzlich Schatten spendet. Ja, also ich halte es für zu kurz gesprungen. Wenn wir jetzt diese Frage der Stadt, des Stadtklimas quasi auf die Menschen, die auf das sind ja Gebäude, die irgendjemand gehören, viele gehören Privatpersonen, dass die jetzt dieses Thema lösen sollen. Wir müssen das im Stadtraum lösen und nicht an jedem einzelnen Gebäude. Wir werden das auch nicht hinkriegen. Es wird nicht funktionieren, auch nicht schnell genug. Wir müssen die nächsten 10 Jahre eigentlich handeln. Wie wollen wir das schaffen, dass wir da alle Fassaden begrünen? Und dann, und man muss einfach sehen, das größte Problem, was wir haben bei dieser Betrachtung des Mikroklimas, ist eigentlich die Nachttemperatur. Also klar, alle sagen, wir werden Temperaturen sehen von 40 Grad. Aber ob ich jetzt 35 oder 38 oder vielleicht auch 40 Grad habe tagsüber, das ist natürlich eine Qual, aber das ist noch nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wenn wir hohe Nachttemperaturen haben. Dann finden die Menschen keine Erholung mehr im Schlaf. In der Schweiz gab es eine Studie, dass ab 26 Grad die Übersterblichkeit der vulnerablen Gruppen, der Altersgruppe 75 plus, zunimmt. Rausdestilliert aus den Daten von dieser Hitzewelle von 2003. Also man sieht, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Fragen der Gesundheit und diesen nächtlichen Temperaturen. Und gleichzeitig sehen wir halt, dass die Stadt vor allem die Hitze in die Nacht speichert. Und wenn wir uns anschauen, was speichert denn die Hitze in die Nacht, dann ist es vor allem der Straßenraum. Der Straßenraum wirkt wie ein großer Sonnenkollektor, der sich tagsüber aufgrund der Sonneneinstrahlung aufheizt und dann die Wärme in die Nacht speichert. Und dann ist die Stadt, also München, gibt es Messungen vom Deutschen Wetterdienst, und München ist ja noch flach, also wenn man in dieser topografischen Situation von Stuttgart, wird sicher nicht besser sein. Die Messungen vom Deutschen Wetterdienst zeigen, dass München Innenstadt fast 10 Grad, also 9 haben sie gemessen, wärmer ist als das Umland. Und das ist natürlich ein Problem, wenn das Umland auf 15 Grad abkühlt und die Stadt aber bei 25 Grad bleibt, dann finde ich nachts keine Abkühlung mehr, keine Erholung von Schlaf, aber auch die Gebäude kühlen sich nicht mehr hinreichend ab und werden immer wärmer.
Genau.
Nacht für Nacht werden die, oder Tag für Tag werden dann die Gebäude wärmer. Wir leben, alle unsere Architektur ist darauf aus, der sommerliche Wärmeschutz, wie wir ihn immer bezeichnen, basiert auf kühle Nachttemperaturen. Mhm. Wenn wir die nicht mehr haben, dann werden die Menschen in Heerscharen, und wir sehen das ja jetzt schon, in nächste Baumarkt gehen und sich Kleinklimageräte kaufen. Und das kann nicht unser Ziel sein.
Ja. Die sind nämlich doppelt schädlich für die Umgebung. Oder das erläuterst du wahrscheinlich besser als ich.
Ja, klar. Also die machen nichts anderes, als die Wärme aus dem Raum nehmen und in den öffentlichen Raum blasen. Ja. Plus den Strom, den sie verbrauchen, wird auch zu Wärme in den öffentlichen Raum geblasen. Aber was ich noch schlimmer fast finde, ist die Geräuschentwicklung, die wir dann kriegen. Mhm. Und wir kennen das alle aus dem Urlaub in irgendwelchen Ländern. Wenn alle ihre Kleinklimageräte haben, haben wir halt einen Geräuschpegel im öffentlichen Raum. Der ist auch nicht mehr ermöglicht, dass Menschen, die da damit klarkommen würden, das Fenster nachts öffnen. Also ist so ein selbstbeschleunigender Effekt, der sich dann irgendwann einstellen wird. Also ja, da müssen wir wirklich andere Lösungen finden, bessere Lösungen finden, die gar nicht unbedingt heißen sollen, dass wir nie kühlen dürfen oder nicht kühlen dürfen. Ich meine, Geothermie spielt jetzt auch in der Wärmewende eine große Rolle. Wenn ich Erdsonden habe für geothermische, also geothermische Wärmetauscher über Erdsonden, dann kann ich die natürlich im Sommer auch zu Kühlzwecken nutzen. Tut sogar gut für die Erholung des Erdreichs, um das Erdreich wieder zu regenerieren. Also da gibt es durchaus Synergieeffekte. Das heißt ja nicht, dass wir die Räume unterkühlen und wie in Nordamerika oder in Asien auf 18 Grad oder 20 Grad runterkühlen, sondern so ein bisschen temperieren, so 2-3 Grad. Runternehmen in diesen Hitzeperioden. Da spricht überhaupt nichts dagegen, aber wir müssen das vernünftig planen.
Ja. Also wir haben es gesagt, okay, Fassaden, die Begrünung ist nicht die Lösung, sondern eher der Begrünung in allen anderen Räumen in der Ebene. Welche und aber auch verglaste, vollverglaste Fassaden auch schlecht. Was ist dann eine gute Fassade? Oder was, welche einfachen robusten Konzepte gibt es für dich gute Fassade?
Wir müssen das natürlich immer im Zusammenhang sehen mit dem städtebaulichen Konzept. Mhm. Also wir haben an der TU München, hatte ich mal zwei Doktoranden, die haben so ein Thema entwickelt, hieß dann Climate Walks, wo wir so Rucksäcke mit ganz viel Messtechnik ausgestattet haben und dann durch die Straßen laufen konnten und Mikroklima und vor allem auch Komfortmessungen machen konnten. Also Komfort ist ja nicht nur Lufttemperatur, sondern wir haben ja schon über Strahlungstemperatur, direkte Sonneneinstrahlung, aber auch Windbewegung und Luftfeuchte spielt eine Rolle. Und all diese Parameter haben wir gemessen und dann georeferenziert, um festzustellen, finden wir eine Korrelation zwischen städtebaulicher Morphologie, wie man es so schön sagt, also städtebauliche Konfigurationen und Aufenthaltsqualität, thermischer Komfort im Außenraum. Und dann muss man feststellen, dass diese mediterranen Städte, also wir haben Messungen gemacht in Genua, in Sevilla, in Rom, dass die eigentlich hervorragend funktionieren, hervorragend reagieren. Also es hätte natürlich was damit zu tun, wenn ich jetzt eine steinerne Fassade habe und die ist exponiert zur Sonne, habe ich dasselbe Problem wie mit dem Asphalt. Die heizt sich auf. Was dann in Sevilla gemacht wird, ist, dass man den Straßenraum verschattet. Wenn dann textile Segel über den Straßenraum gehängt, die dann verschatten. Oder was wir auch feststellen mussten, dass die Hofhaustypologie hervorragend funktioniert, dass ich halt quasi enge Straßenraum habe, aber die Räume auch hauptsächlich über den Innenhof belichtet werden, weil ich über diesen engen Straßenraum natürlich nicht mehr genügend Licht in die Innenräume kriege. Aber so eine Eigenverschattung in Kombination dann mit diesem Hof, wo dann große Bäume stehen, Brunnen, Wasser, also diese blaugrüne Infrastruktur, wenn man so schön sagt, und aber auch Textil verschattet. Und dann werden sie nachts wieder geöffnet, dass man diese Abstrahlung kriegt zum Himmel. Also letztendlich gibt's ganz viel Wissenschaft, die sich jetzt im Moment mit dem Thema beschäftigt. Aber wir müssen eigentlich nur nach Andalusien fahren und dann sehen wir, wie Klimaadaption funktionieren kann. Es wurde ja alles schon gebaut. Aber es ist die große Herausforderung, ist natürlich, wir können ja unsere Häuser nicht mehr verschieben. Also sprich, wie gehen wir mit der Konfiguration um, mit der städtebaulichen Situation um, die wir jetzt halt haben, die wir vorfinden. Aber so textile Verschattungen sind sicherlich auch ein probates Mittel. Also, aber wir müssen den öffentlichen Raum neu verteilen. Also definitiv.
Ja. Kennst du irgendwelche guten Beispiele, die es jetzt schon gibt vielleicht, wo du sagst, oh, da ist es gut gelungen, mit der Situation umzugehen?
Ah, es gibt immer wieder irgendwelche Piloten oder Leuchtturmprojekte. Also In der Schweiz haben sie mal so eine öffentliche Straße mit einer wegfahrbaren Verschattung verschattet und funktioniert super. Hat hier ein Ingenieur aus Stuttgart Structure, die haben das gemacht. Da haben wir auch von der TU München Messungen gemacht, funktioniert super. In Wien gibt's ganz viele Ambitionen. In Frankreich, in Paris, wir durften mit TVK-Architekten aus Paris an dem Place de la Republik, an der Neugestaltung von Place de la Republik arbeiten. Bordeaux gibt's einen wahnsinnig schönen Platz mit so Verdunstungsnebel. Also es gibt Beispiele. Was mein Problem ist immer mit diesen Leuchttürmen. Ich glaube Friedrichstraße Berlin war so der Höhepunkt, dass die, also es gibt halt doch noch eine starke Autofahrerlobby. Nicht nur in Städten, wo es Automobilindustrie gibt, sondern das ist ja ein Thema, was sich weltweit letztendlich in der westlichen Welt manifestiert. Und wenn solche Projekte, solche Leuchttürme wie die Friedrichstraße in Berlin plötzlich so hochstilisiert werden, sowohl also politisch auch hochstilisiert werden, das führt nur zu Widerstand. Führt zu unnötigen Diskussionen, weil eine Straße wird gar nichts lösen. Ja, deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass man eigentlich sagt, täglich müssten ein paar Parkplätze verschwinden und gegen Bäume ersetzt werden. So peu à peu, ohne dass es muss so ein Rollout sein und kein Leuchtturmprojekt. Mhm. Und das findet statt. Also ich meine, es findet in allen Städten statt. Alle Städte wissen, dass sie da was machen müssen und niemand redet drüber. Aber genau das ist auch richtig so.
Ja, wir könnten in Stuttgart die Topografie nutzen und die ganze Stadt einfach irgendwie textil abdecken.
Ja, ja.
Das wäre auch ein schönes ingenieursmäßiges Ausrufezeichen für die
Ingenieursstadt Stuttgart. Ausrufezeichen, ja.
Das müsste ja nachts dann auch wieder beiseite.
Ja. Das wird alles beim Fernsehturm aufgewickelt. Dann.
Okay. So eine große.
Der muss sich dann so drehen wie so ein Dönerstab.
Ja, genau. Ja, aber an der Akademie der Künste gibt es tatsächlich gerade ein Forschungsprojekt. Mein Kollege Matthias Rudolf macht das mit Kollegen von der Akademie der Künste zusammen, mit vielen Beteiligten. Auch die Klimatologie von Stuttgart ist mit angebunden. Und da geht es um diese Frage, das nennt sich KUS, Convertible Urban Shading. Welche Rolle, wie kann das aussehen, dass es bezahlbar ist, damit es einfach ist? Und welche Rolle kann Spieler in dieser Frage der Klimaadaption? Super spannend.
Ja.
Und natürlich eine richtige Ingenieursaufgabe für Stuttgart.
Ja, total. Jetzt auf eurer Website, wir haben jetzt viel über Klimaengineering gesprochen, wenn man auf eure Website, die ich übrigens ganz toll gestaltet finde, wenn man drauf geht auf die Startseite, sind ganz viele solche Buzzwords wie Klimaengineering, Reuse, Urban Design, Energy Supply, aber auch Monitoring. Und jetzt, ich habe deinen Namen auch schon gekannt aus der Holzbauwelt. Hier gibt es eben das Konzept des Einfachbauens. Da bist du auch involviert mit den Messungen und gerade auch mit dem Thema Monitoring, beziehungsweise das Nutzerverhalten von den Menschen, die ein Gebäude nutzen. Wie viel von eurer Arbeit bei Transolar, aber vielleicht auch von deiner Arbeit an der Uni, wie viel macht das aus und was steckt da dahinter?
Also erstmal, dieses Einfachbauen war ja ein Projekt der TU München, zusammen mit Florian Naglers Lehrstuhl. Und Florian Nagler selber hat ja dann auch diese Forschungshäuser in Bad Aibling gestaltet und gebaut, aufbauend auf diese Forschungsergebnisse von diesem Forschungsprojekt, was von Zukunftbau, also vom BBSR, vom Forschungsarm der Bundesregierung, des Bauministeriums der Bundesregierung finanziert wurde. Und ja, ist es, sagen wir mal, wie geht das zusammen? Also erstmal ist für mich natürlich super interessant und ein echtes Privileg, dass ich die Erkenntnisse von unserer Arbeit bei Transolar in der Forschung weitertragen kann. Und natürlich gibt es auch immer wieder auf Feedback-Loops die Erkenntnisse der Forschung. Natürlich diskutieren wir die auch bei Transolar. Sagen wir mal, was war die Frage? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift.
Welchen Teil deiner Arbeit, also wie viel setzt du dich mit Monitoring auseinander?
Ah, Monitoring. Wir haben bei Transolar auch schon immer wieder
Was ist Monitoring vielleicht auch noch?
Ach so, was ist Monitoring?
das aufräumt.
Ja, da gibt es natürlich auch viele Definitionen. Inzwischen gibt es auch eine VDI-Richtlinie, die es beschreibt, damit wir alle so ein bisschen über dasselbe reden.
Und wie bist du dahin gekommen auch?
Also wir hatten schon früh festgestellt, dass viele Gebäude, von die wir selber geplant haben, im Betrieb nicht so funktioniert haben, wie gedacht. So, und das war das eine, aber dann auch so eine von das Feedback der Nutzer zu kriegen und dann so ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, welche Ansätze funktionieren denn gut, welche Ansätze werden auch von den Nutzern kritisch gesehen. Das fanden wir schon immer wichtig für unsere Arbeit. Leider Gottes war es immer schwierig, Bauherren davon zu überzeugen, sowas zu bezahlen. Letztendlich können wir nicht das pro bono machen in allen unseren Projekten, an denen wir arbeiten. Sprich, das ist eine Leistung, die wichtig ist, auch für den Bauherr enorm wichtig. Aber Bauherren davon zu überzeugen, dass wir Gebäude planen, die dann, wenn sie fertiggestellt sind, nicht funktionieren werden, ohne dass wir dann nochmal tätig sind, das ist natürlich irgendwie was schwierig über Jahre. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. Also ich meine, das liegt ja nicht an unserer Planung oder an unserer Leistung. Also es gab Studien, zum Beispiel vom Royal Institute of British Architects, die haben sich fast 60.000 Schulgebäude in ganz Europa angeschaut und kamen zu der Erkenntnis, dass 95% von den Gebäuden nicht funktionieren wie geplant. Also wir haben eine technische Ausstattung in unseren Gebäuden und akzeptieren das inzwischen, dass wir Gebäude bauen, die teuer waren und vor allem die technische Ausstattung ja zu enormen Kostensteigerungen geführt hat die letzten Jahre, Jahrzehnte.
Und eine enorme Komplexität in der Planung auch.
Eine Komplexität in der Planung, eine Komplexität im Bau, vor allem aber auch eine Komplexität im Betrieb. Wartung und Instandhaltung. Und wir haben uns damit abgefunden, dass wir für viel Geld investieren und dann Gebäude haben, die nicht funktionieren. Nicht funktionieren wie geplant. Und deswegen haben wir das Thema immer adressiert, schon also früh adressiert, dass wir das machen sollten. Und im Erforschungsprojekt ist natürlich ein Muss, wenn wir reale Gebäude als Reallabore bauen. Und da muss ich auch dazu sagen, dass diese Gebäude, der Bau dieser Gebäude war nicht gefördert. Das war von der B&O-Gruppe aus Bad Aibling, die einfach so großes Interesse an unserer Forschung hatten, dass sie gesagt haben, komm, wir bauen euch, also Dr. Böhm von der B&O-Gruppe, wir bauen euch diese drei Gebäude.
Ja, übrigens für alle Holzbauinteressierten ist der Besuch des B&O-Parks in Bad Aiblingen immer empfehlenswert.
Immer empfehlenswert. Es gibt jetzt auch im September die Baukulturtage dort von der Bundesstiftung Baukultur. Es gibt auch viele Events dort. Florian Nagler hat inzwischen wieder ein Gebäude gebaut, auch absolut sehenswert und interessant. Ja, also da passiert viel in diesem Gelände und das lohnt sich. Und er hat dann diese Gebäude gebaut. Aber wir müssen natürlich, wenn wir schon solche Reallabore geschenkt bekommen, müssen wir hier natürlich wissenschaftlich auch auswerten über ein Monitoring. Und da finden 3 Promotionen statt im Kontext dieser Gebäude, wo es um, sagen wir, diese ganzen physikalischen Parameter geht, wo es aber auch um die Frage, also eine Promotion zum Thema Lüftung, natürliche versus maschinelle Lüftung im Wohnungsbau handelt, und eine Dissertation auch gemeinsam mit einem Soziologen von der LMU, mit Bernhard Gill, betreut wird, wo es auch um soziologische Fragen geht. Also auch um Fragen geht, wie nehmen die Menschen diese Idee des Einfachbauens. Einfachbauen heißt ja, wir lassen was weg. Wenn wir was weglassen, dann entstehen, ich will mal nicht sagen schlechtere Qualitäten, aber andere Qualitäten. So, und wie nehmen die Menschen das an? Das war schon super spannend zu sehen und zu hören, was da alles. Ja. Also, und da gab es dann Beispiele, die man gut fand, also die Menschen gut fanden, und Beispiele, die Menschen jetzt nicht so richtig toll fanden. Also zum Beispiel, dass es keine Keller gibt, kam also durchweg nicht wirklich gut an. Ist aber ein Thema, was wir wieder so machen würden, wenn wir einfacher und günstiger bauen müssen wollen und vor allem mit weniger Einsatz an grauer Energie. Dann müssen wir wegkommen von diesen massiven Untergeschossen. Und am besten ohne Untergeschosse bauen. Das ist mal das eine. Aber gab auch so kleine.
Wo sollen dann die ganzen Parkhäuser hin?
Ja. Wir müssen das Thema Mobilität parallel betrachten. Also wir brauchen Mobilitätskonzepte. Aber natürlich haben wir Autos und können die nicht wegbeten. Und es gibt auch viele Leute, die sind aufs Auto angewiesen, vor allem auch im ländlichen Raum. Aber jetzt das Thema Quartiersgaragen finde ich schon ein probates Mittel. Und jetzt die IBA-Projekte, die jetzt gerade hier in der Region entstehen, die auf Quartiersmaßstabsebene sind, haben meines Wissens quasi alle eine Quartiersgarage jetzt. Ja, und das ist auch ein schönes Mittel, finde ich, um auch den öffentlichen Raum zu beleben. Dass die Menschen dann in diesem neuen Quartier von der Garage zum Haus, zur Wohnung laufen. Mhm. Und damit wir automatisch auch eine gewisse Belebung kriegen des öffentlichen Raums. Mhm. Also da gibt es durchaus Synergien. Also das finde ich schon ein probates Mittel. Und ich fände das durchaus auch ein probates Mittel für den ländlichen Raum. Auch für Einfamilienhaussiedlungen. Ich glaube, wir müssen da komplett wegkommen davon. Natürlich braucht es eine Anlieferung, dass wenn die Leute Getränke kaufen oder eine Woche Einkauf, dass sie den anliefern können. Aber ich finde schon, dass das zumutbar sein sollte, dass man zentral parkiert, dass das Auto nicht mehr so viel Raum einnehmen darf, dass wir bessere Lösungen finden müssen.
Hast du noch ein anderes Beispiel, was von dieser soziologischen Studie? Weil ich habe das Gefühl, es ist schon auch eine wichtige Stellschraube, um weiterzukommen um diese Themen weiterzuentwickeln. Wie nehmen die Menschen das an?
Ja, absolut. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Und das Problem, was wir immer haben, ist, dass wir aus der Ingenieursmethodik sagen würden, wir brauchen 1000 Probanden, um statistisch relevante Anzahl von Nutzer zu haben. Und solche großen Anzahl an Probanden haben wir ja nie. Ja, wir haben in Bad Aibling am Schluss in jedem Gebäude 2 Wohnungen detailliert gemessen. Ja, diese soziologischen Studien haben wir mit allen Bewohnern gemacht, die mit freiwillig mitgemacht haben. Ja, das waren dann sehr viel mehr, aber ich glaube, wir haben in jedem Gebäude so 12 Wohneinheiten. Also es waren dann deutlich mehr, kann nicht mehr genau sagen, wie viele mitgemacht haben, aber es sind natürlich trotzdem nie statistisch relevante Anzahl. Das Interessante ist dann, in der Soziologie haben sie dann Methoden, wo sie auch mit kleineren Fallzahlen zu Aussagen kommen. Mhm. Schon interessant. Aber jetzt ein schönes Beispiel war auch, wir haben ganz kleine Küche in diesen Häusern und haben gesagt, naja, die Leute machen sich da ihr Essen oder ihr Frühstück und gehen dann in den Essbereich damit. Und gesagt, und nur um kurz hier sich seine Mahlzeit zu richten, brauchen wir ja keine Heizung. Also haben wir in der Küche, in dieser kleinen Küche, keinen Heizkörper eingebaut. Mhm. Weil wir wollten ja, also das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, wir müssen, also Systemtrennung ist quasi die Überschrift. Wir dürfen nicht mehr irgendwelche Leitungen unter einem Estrich oder mit einem Estrich vergießen und alles verstecken. Das geht einfach nicht mehr. Wenn wir an Lebenszeiten, an Lebenszyklen denken, macht das einfach gar keinen Sinn. So dürfen wir nicht mehr mit Rohstoffen umgehen. Alles muss zugänglich sein, alles muss austauschbar sein. Stichwort
zirkuläres Bauen.
Stichwort zirkuläres Bauen, genau. Und dann war es halt schwierig, hier die Leitungen zu führen und den Heizkörper dahin zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, die, weiß ich, 2000 Euro, die sparen wir uns. Tatsächlich nutzen die Menschen aber die Wohnung anders und haben sich dann doch noch eine kleine Nische eingerichtet, wo sie morgens ihr Frühstück und ihr Kaffee zu sich nehmen müssen. Dann kam Corona, die Wohnungen sind ja auch relativ klein, dann haben Leute ihren Home-Arbeitsplatz in dieser Küche eingerichtet. Also das war uns dann schon eine Lehre, wo wir gesagt haben, naja, okay, vielleicht haben wir an der Stelle, an der falschen Stelle gespart. Also solche Erkenntnisse gibt es schon. Also es gibt Erkenntnisse, wo man sagen, das wird man wieder so machen. Also wie jetzt das mit dem Keller, auch wenn die Menschen das suboptimal finden. Es gibt aber auch Erkenntnisse, wo man sagen, naja, das war vielleicht ein bisschen too much.
Ja, aber im Monitoring, also in der Überwachung, überwacht ihr auch ganz ingenieurswissenschaftlich messbare Daten, wie jetzt zum Beispiel der Stromverbrauch, den Verbrauch an Heizenergie, wahrscheinlich auch Wasserverbrauch und so weiter, das Lüftungsverhalten.
Das muss Venture sein.
Ja. Ach, jetzt ist es schon drauf.
Okay. Ja, klar, genau. Wie gesagt, wir haben in jedem Haus 2 Wohnungen, wo wir sehr detailliert Fensterkontakte, wir wissen, wann die Nutzer die Fenster aufmachen, natürlich diese ganze Raumtemperatur, Raumluftfeuchte und so weiter. Und da haben wir schon auch gute, interessante Erkenntnisse gewinnen können. Und vor allem das Thema Energieverbrauch. Also unsere These ist ja, eine gewisse Kritik an dieser Frage der Effizienz, der Energieeffizienz. Also die Frage wirklich, ist Effizienz die einzige Antwort, die wir haben auf die Fragen unserer Zeit.
Ja, also die Gebäude noch dichter, noch besser gedämmt zu werden, das ist ja, wenn wir eine Kurve betrachten, auch an Kosten und Kosten Energieeffizienz, gestoßen wir da schon langsam an so einem Plateau an, zu dem, was möglich ist, beziehungsweise zu einem realistischen Einsatz
genau.
möglich ist, oder?
Genau. Und es gibt ja jetzt hinreichend Studien, die auch zeigen, dass quasi die Einsparung dann sich im Betrieb nicht mehr einstellt. Also wir gehen da mit einem großen Aufwand rein und sehen, dass je besser die Energieeffizienz eines Gebäudes ist, desto größer die Abweichung von dem Zielwert. Also wir nennen das dann Performance Gap oder Rebound Effekt. Interessanterweise sehen wir bei schlechten Gebäuden das umgekehrte Phänomen. Also schlecht gedämmte Gebäude haben im Betrieb in der Regel ein sehr viel geringerer Energieverbrauch als das, was wir
im der klassische Altbau
genau.
beispielsweise.
Genau. Und das hat auch Gründe. Und die Gründe sind meistens, dass nicht alle Räume auf 20 Grad beheizt werden und so weiter.
Also einfach die Sensibilität der Nutzenden.
Genau. Einfach. Und sobald wir einen hohen Effizienzstandard erreichen, dann sind die Räume eher auf 22 Grad beheizt oder teilweise noch höher. Und die Räume, also man sieht da ein anderes Lüftungsverhalten, was natürlich auch daran liegen kann, dass die Räume tendenziell immer zur Überhitzung neigen. Wenn ich nur ein bisschen Solareintrag habe, werden die Räume zu warm. Aber wir sehen tatsächlich einfach ein ganz anderes Lüftungsverhalten und dadurch stellen sich die Energieeinsparungen so nimmer ein. Und da gibt's, wie gesagt, da gibt's also statistisch relevante Anzahl von Wohneinheiten, die ausgewertet wurden, wo man das zeigen kann.
Gibt's irgendwo einen Sweet Spot zwischen einem Energiestandard und der tatsächlichen Effizienz? Also wo das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo das irgendwie, also die intuitive Nutzung von den Menschen auf den richtigen Dämmgrad des Gebäudes trifft.
Also Sweet Spot kann man ja jetzt übersetzen mit, wo der Einsatz zum Beispiel an grauer Energie sich irgendwie wieder darstellen lässt, was quasi ein CO2-Payback gibt oder finanziell genau dasselbe. Oder der Sweet Spot, wo es kein Performance Gap gibt. Mhm. Und den gibt es tatsächlich. Also die anderen zwei hängen natürlich extrem stark davon ab, welche Wärme erzeuge ich habe. Wenn ich einen Gaskessel habe, liegt er wo ganz anders, wie wenn ich eine Wärmepumpe habe. Er liegt heute ganz anders wie in 10 Jahren, wenn wir das Stromnetz weiter dekarbonisieren. Auch finanziell hängt es sehr von den Randbedingungen ab. Aber tatsächlich in Bezug auf Performance Gap gibt es, sagen wir mal, den Sweet Spot bei irgendwo zwischen 70 und 100 Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr an Wärmebedarf.
Ja.
Oder sagen wir 70, 80.
Ja.
Das ist so.
Und das jetzt in die berühmten KfW-Standards übersetzt,
das ist
ja deutlich unter dem, was jetzt heute als Minimalstandards für diverse Förderungen gilt.
Ja, also Effizienzhaus 40 strebt eher sowas von 20, 25 Kilowattstunde an. Effizienzhaus 55 wird zu einer Größenordnung von 30 bis 40 Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr. Wohlgemerkt, alles immer rechnerische Werte. Wenn man nach den Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung des Gebäudeenergiegesetzes heute bauen, werden wir auch bei nicht viel schlechter wie Effizienzhaus 55 Standard liegen. Also irgendwo bei 50, maximal 60. Ja, und der Sweet Spot, wo wir kein Performance Gap sehen, der ist eher bei 70, 80. Mhm. Also bei Effizienzstandard 115, wenn man so will.
Ja.
Ja.
Ja. Und das bringt uns zum Begriff des Low-Tech wahrscheinlich, der den ich auch schon mit dir assoziiert gehört habe.
Ja, aber vielleicht, bevor wir da hinkommen, nochmal das Ergebnis. Das wichtigste Ergebnis des Monitorings war, wir haben diese Gebäude ja nach Mindeststandards damals noch der NF, noch vor dem Gebäudeenergiegesetz gebaut. Seither gab es nochmal 2 Verschärfungen. Und also hatten damals, wenn man es mit dem heutigen Gebäudeenergiegesetz vergleicht, tatsächlich so einen Effizienzstandard von 110 wahrscheinlich gebaut. Also wir haben nur mindestens, wir haben gesagt, wir machen keinen Millimeter mehr. Und tatsächlich messen wir eher ein Prebound, eher ein negative Performance Gap. Alle, bis auf eine Wohnung, fünf von den 6 Wohnungen haben deutlich weniger Energie verbraucht als das, was wir nach der NF-Berechnung prognostiziert haben. Mhm. Deutlich weniger. Ja. Die Holzgebäude sogar an der Stelle nur die Hälfte. Und wir können das auch zeigen, es hat 2 Parameter. Der eine Parameter ist die Raumtemperatur. Ja, und wir sehen während der Nutzung, vor allem im Holzgebäude, die geringste Raumtemperaturen, aber in allen Gebäuden eigentlich Raumtemperatur deutlich unter 20 Grad häufig. Also irgendwo zwischen 18 und 20 Grad, wirklich häufig. Das war vor der Gaskrise der Winter, das ist mir immer ganz wichtig noch zu betonen. Ja. Wir wissen noch nicht so richtig, wieso, aber tatsächlich haben wir auch ein vernünftiges Lüftungsverhalten. Und wir haben die Räume ja mit 3,10 Meter Raumhöhe gebaut. Und tatsächlich hat sich auch in den soziologischen Befragungen ergeben, dass die Leute gesagt haben, die Räume sind so luftig, so großzügig, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen die ganze Zeit die Fenster öffnen.
Ja.
Also offensichtlich können wir schon über architektonische Qualität oder über Architektur generell auch Nutzerverhalten beeinflussen. Und dadurch kommt, dass wir im Vergleich zu vielen Gebäuden oder ganzen Quartieren, Stadtquartieren, die mit hohem Effizienzgrad errichtet wurden und die Werte publiziert wurden, dass wir faktisch im Verbrauch mithalten können mit diesen Gebäuden, wo wir den ganzen Aufwand nicht getrieben haben. Also das muss, dieser Gedanke muss diese ganze Effizienzstrategie hinterfragen. Ich will gar nicht sagen, dass das Quatsch ist alles. Die Welt ist nicht schwarz-weiß und das Thema ist komplex. Aber die Frage ist, ob wir die Schraube überdrehen. Ab wann wir die Schraube überdrehen oder ob wir sie schon überdreht haben. Und die Frage, die müssen wir uns stellen.
Ja. Und jetzt die mögliche Antwort dazu ist eben Low-Tech.
Es geht doch...
Weiteres Buzzword.
Genau. Es gibt doch keine Alternative zu Low-Tech, ist mir irgendwann mal klar geworden. Also ich sag mal bloß ein Beispiel, Schulen. Schulen sind traditionell in Deutschland natürlich gelüftet und haben keine maschinelle Kühlung. Das führt natürlich zu hohen CO2-Konzentrationen und das führt, wenn die Fenster offen sind, zu Wärmeverlusten. Jetzt gibt es seit Jahrzehnten, muss man sagen, diese Diskussion, ob diese natürliche Lüftung in Schulen angemessen ist, ob das wirklich noch vertretbar ist, also dass wir CO2-Konzentrationen haben, die irgendwo zwischen 2.000, 3.000, 4.000 ppm liegen können in unseren Klassenräumen im Winter. Es ist ein rein winterliches Problem, weil die Leute die Fenster im Winter geschlossen halten, weil es zieht. Und der Zielwert, es gibt so diese Pettenkofferzahl, die sagt 1000, dann gibt es Kategorien in der Norm, die sagen, gehen bis 1400, die schlechteste Kategorie, Kategorie 3. Ja, und dann sprechen wir von Mittelwerten, also je nach Norm, ist ein bisschen komplexer, aber so um zur Orientierung, so 1000, 1400 ist das, was wir glauben, was vernünftig sein sollte. Und wir messen aber in Schulen bis zu 5000. ppm an CO2-Konzentration. So, und ja, können wir uns jetzt lange über die Relevanz von CO2 unterhalten. Und faktisch sage ich immer, wir reden über CO2 und wir messen CO2, weil wir es können. Ja, aber eigentlich vor allem, weil wir es können. CO2 hat auf den Menschen in diesen Konzentrationen, die wir in Innenräumen haben, keine wesentliche Relevanz. Ja, also das mal zum Beispiel auf der ISS herrschen 5000 ppm CO2-Konzentration. Weil es dort natürlich, kann man kein Fenster aufmachen, ist natürlich wahnsinnig kompliziert, CO2 abzuscheiden in diesem chemischen Prozess. und scheint leichter zu sein bei höherer Konzentration. Und da gibt's jetzt die Diskussion, einmal einen Artikel gefunden, ob das der Grund ist, wieso Astronauten klagen, nachdem sie Wochen und Monate auf der ISS waren, ob das der Grund ist, wieso sie häufig über Kopfweh klagen. Aber das sind permanent 5000 ppm. Wir haben es mal am Ende der Schulstunde kurzfristig, vielleicht 3 oder 4000, 5000 ist schon die Ausnahme. Also wir sprechen über, sagen wir mal, was, wo man sich drüber streiten kann, ob es wirklich die große Relevanz hat. Aber wir glauben, dass es eine Korrelation hat zu den Emissionen, die wir in Innenräumen haben, die eine Relevanz haben. Aber deswegen gibt es immer diese Diskussion über Luftqualität in Schulen. Und es gibt diese zweite Diskussion oder diese parallele Diskussion, da sind wir wieder bei der Frage der Energieeffizienz, ob wir es uns leisten können, dass wir einfach warme Luft zum Fenster rauslassen. In Schulen haben wir aber die Problematik, dass morgens Klassenräume belegt sind, in der Regel alle Klassenräume, nachmittags nur noch vereinzelt. Wenn wir jetzt eine zentrale Lüftungsanlage haben, dann kann die in der Regel nur 1-0, die kann an oder aus. Und dann führt es, wenn wir das sauber rechnen und simulieren, führt es dazu, dass wir eben keine Energie sparen, weil wir viel mehr Luft austauschen, als erforderlich ist. Um dem zu begegnen, kann man dezentral lüften, also dass wir in die Klassenräume Lüftungsgeräte einbauen. Dann kriegen wir ganz viele Lüftungsgeräte, die alle einzeln gewartet werden müssen. Oder dass wir sogenannte variable Volumenstromanlage einbauen, was auch schon gemacht wurde. Auch jetzt Florian Nagler hat so ein Forschungsprojekt gehabt in Diedorf, damals in Schule in Holzbau, mit höchsten Effizienzstandards, wo sie da so eine variable Volumenstromanlage eingebaut haben.
Hat ja auch für ihn dann das Einfachbauen ausgelöst.
War so ein Aha-Erlebnis für ihn, ja.
Sie quasi so nochmal konträr gegenüber die beiden
eine Turnhalle unter dieses Gebäude bauen müssen für die Lüftungszentrale. Ja, ist schon ein Wahnsinnsaufwand. Und da hat man dann Stellantriebe, die für jeden Raum die richtige Luftmenge zusammenmischen. Man hat CO2-Sensoren, man hat Anwesenheitssensoren und und. So, und jetzt komme ich zu, und dann hat das Umweltbundesamt jetzt wegen Corona kamen sie zu dem Ergebnis zu sagen, die Empfehlung, generelle Empfehlung rausgegeben, wir müssen Schule maschinell lüften. Ja. Und da muss ich schon ein paar Fragen stellen. Die eine Frage ist es wirklich dann die Lösung für Corona, also für so Infektionskrankheiten? Weil auch da haben wir gesehen, dass wir, um uns wirklich sicher zu fühlen, viel höhere Luftmenge austauschen müssten. Also Faktor 3 mindestens, eher 4 bis 5. Höhere Luftmenge austauschen müssten, um eine gewisse Sicherheit herzustellen. Ansonsten werden wir immer eine Durchmischung kriegen an Luft in so einem Klassenraum und die wird immer dazu führen, dass wir die Aerosole nicht so schnell abführen können. Also von dem her habe ich eher die Sorge, dass so eine maschinelle Lüftung eine vermeintliche Sicherheit herstellt und wir eigentliche Sicherheit bei so Infektionskrankheiten tatsächlich nur über die natürliche Lüftung herstellen können. Also das ist das eine Fragezeichen. Bringt das wirklich die Sicherheit? Das andere Fragezeichen, spart es wirklich Energie? Können wir an der Stelle, sind wir da bei der Effizienzfrage, durch Technik Energie sparen? Und da habe ich es ja vorher schon gesagt, dann wird es sehr Hightech. So, und wenn ich mir dann die Lüftungsanlage von Florian Naglers Schule in Diedorf anschaue, ja, und mir überlege, dass wir in Deutschland etwa 50.000 Bestandsschüler haben, dann müssen wir doch zwangsläufig, wenn wir es begründen über Hygiene, über Luftqualität, dann müssen wir das doch zwangsläufig in allen Schulen denken. Wir können doch dann nicht sagen, dass die paar Schulen,
oder nur die neuen,
die wir jetzt neu dazu bauen, dass die jetzt so ausgerüstet werden. Dann haben doch alle unsere Kinder Anspruch darauf, wenn das wirklich so essentiell ist. Ja. Und da muss mir ein Mensch mal sagen, wie wir diese 50.000 Bestandsschulen mit so einer Lüftung ausstatten wollen, wo die hin soll in den Bestandsschulen. Wer die planen soll, wer die bauen soll und vor allem, wer die wartet und instand hält. Letztens hat mir jemand gesagt, an so einem Unicampus haben sie inzwischen so hohe Wartungs- und Instandhaltungskosten, dass ihr Baubudget aufgefressen wird durch Wartung und Instandhaltung. Und wenn ich den Wartungszustand unserer öffentlichen Gebäude anschaue, selbst unsere Schulen. Also meine Kinder waren hier in Stuttgart in der Schule und Stuttgart ist eine reiche Stadt. Wenn ich die Toiletten mir anschaue, den Wartungszustand, wenn Eltern gefragt werden, in den Sommerferien Klassenzimmer zu streichen, dann frage ich mich allen Ernstes, wer soll das leisten? Wir werden die öffentliche Hand überfordern, wir werden die Schulen überfordern, die werden in wenige Jahre werden diese Anlage ausgeschaltet. Und wir treiben einen Wahnsinnsaufwand.
Aber und die Alternative ist, oder der Lösungsansatz ist eben, das zu akzeptieren, dass wir einen Wärmeverlust haben durch die natürliche Lüftung übers Fenster.
Also sagen, den Wärmeverlust,
wir sind einfach nicht super effizient Schulen, Punkt.
Genau, nicht die super effizient Schule, das ist mal ein Ansatz. Wenn wir bedarfsgerecht, ist immer die Überschrift, lüften, also wenn die Leute wirklich nur dann die Fenster aufmachen, wenn es gebraucht wird, dann sind diese Wärmeverluste hinnehmbar. Mhm. Problematisch ist, wenn die Fenster permanent offen sind. Ja. Aber dann ist das alles hinnehmbar und das sehen wir auch in Bürogebäude. Bürogebäude, Norbert Fisch in Braunschweig hat in den Nullerjahren eine Studie gemacht, wo sie moderne Bürogebäude gemonitort haben und da kamen sie zu dem Ergebnis, dass die natürlich gelüften Gebäude im Mittel 30% weniger Energie verbraucht haben als die maschinell gelüfteten Gebäude. Obwohl wir wegen der Wärmerückgewinnung was anderes glauben. Weil es einfach bedarfsgerechter ist. Wir überlüften Gebäude, wenn wir maschinell lüften und haben dann noch einen hohen Strombedarf für den Betrieb der maschinellen Lüftung. Also das Thema Energie, ich glaube, dass ja an dieser diese Übereffizienz, glaube ich, an der Stelle können wir nicht als Argument ins Feld führen, dass wir alle Schulen ausstatten. Die Frage der Luftqualität müssen wir schon uns genau betrachten. Und als Allerwichtigstes gilt da, dass wir schadstoffarme Räume bauen. Also wir dürfen keine oder nur in geringem Umfang, keine werden wir nicht schaffen, aber nur in geringem Umfang sogenannte VOC-Emissionen in Innenräume herstellen. Das haben wir aber planerisch können wir das lösen. Also VOCs sind Volatile Organic Compounds, also organische Kohlenwasserstoffverbindungen, die aus Materialien, aus Kleber, aus Oberflächenbehandlungen in den Raum kommen. Das ist mal wichtigste Voraussetzung. Dann das andere ist, es gibt schon Ansätze, wie wir auch über die Fenster eine gewisse Grundlüftung herstellen können, damit wir zu besserer Luftqualität kommen in Schulen. Also ich will jetzt sagen, dass wir dieses Thema Luftqualität einfach generell ignorieren sollen. Ich will aber an der Stelle nicht sagen, dass man jetzt keine maschinelle Lüftung mehr bauen darf. Es gibt da nie ein richtig und falsch. Es gibt immer, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Aber man sollte gewissenhaft mit dieser Frage der Technisierung unserer Gebäude umgehen, vor allem der öffentlichen Gebäude, weil uns immer bewusst sein muss, was für eine Last für die nachfolgende Generation wir errichten.
Mhm. Ja. Um einen anderen Gast zu zitieren, das hätte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, der Markus Wolf von den Grünspechten in Freiburg, mit dem wir uns über das Thema Holzbau mit Stroh unterhalten. Und er hat gesagt, die Lüftungsanlage ist ja auch bei ihm der beratungsintensivste Punkt in Verkaufsgesprächen. Hier herrscht die meiste Unklarheit. Niemand will eine Lüftungsanlage, außer die schon eine haben, die wollen wieder eine. Beim manuellen Lüften hauen wir teilweise warme Luft raus, dass es kracht.
Ja, diese zwei Ansätze gibt's, diese zwei Meinungen, aber bloß mal als Beispiel.
Wir sind jetzt aber auch im Einfamilienhausbereich.
Ja, klar, mit Wohnungsbau.
Damit und auch eher im ökologischen Wohnungsbau.
Wenn, also die Idee, sagen wir mal, des Passivhauses und unser GEG und vor allem dieser Effizienzhausstandard, Effizienzhaus 40, steuert ja ganz klar in Richtung Passivhaus. Geht davon aus, dass wir quasi 5 Pullis um dieses Haus drumherum legen, jede einzelne Wärmeverlust minimieren an jeder Stelle, Wärmebrücken, Luft etc. etc. Und dann aber homogene Verhältnisse haben. Also ich kann mir in einem Passivhaus nicht leisten, eine Wärmesenke im Gebäude zu haben. Also Wärmesenke, sprich ein Raum, der jetzt nur 12 Grad hat. Das macht mir, die Wärmeströme dann im Gebäude sind viel größer als das, was über die Hülle nach außen geht. So. Und es gibt einfach Menschen, die gern mit offenem Fenster schlafen und in einem kühlen Schlafraum schlafen. Also ich bin einer davon und ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, 50% der Deutschen schlafen mit offenem Fenster, auch im Winter. Ich habe keine Ahnung, ob diese Zahl stimmt, aber es ist eine signifikante Anzahl von Menschen. Und für die funktioniert dieses Prinzip nicht. Ich habe 12 Grad bei mir im Schlafzimmer im Winter. Gut, ich habe einen Altbau, aber die Heizung ist aus. Ich habe noch nie geheizt in diesem Schlafraum. Also es ist sehr von der Person abhängig, ob sowas funktioniert oder nicht. Und es gibt natürlich zahlreiche gebaute Passivhäuser, wo die Menschen diese Idee des Passivhauses genauso leben, wie sie gedacht ist. Und die diesen Energieverbrauch des Passivhauses, wo der sich einstellt. Also ich will, um Himmels Willen, kein Passivhaus-Bashing betreibe. Auch kein Bashing gegen maschinelle Lüftung. Mhm. Aber und Menschen, es gibt unterschiedliche Menschen und es gibt und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Und es zeigt sich einfach alle Messungen, dass im Mittel im Geschosswohnungsbau sich eben diese Einsparungen, vor allem der maschinellen Lüftung, nicht einstellt. In der Schweiz gab es ein großes...
Das sind wir eben auch wieder beim Nutzerverhalten beziehungsweise beim Design oder der Gestaltung von den Gebäuden beziehungsweise wie Gebäude genutzt werden. Beziehungsweise wie Gebäude intuitiv genutzt werden von unterschiedlichen Menschen. Das sind wir jetzt, wenn ich da die Brücke baue, wie toll, ja. Oder die Analogie ziehe zur Softwareentwicklung, zum User Interaction Design. Das sind also genau diese Sachen, die gemessen werden. Wie wird die App von den Menschen bedient? Was sind die häufigsten Fehler? Und so weiter. Und es wird eben versucht, für Menschen zu entwickeln und zu gestalten. Und deswegen kennen wir alle aus unserem Alltag Anwendungen, die intuitiv ganz wunderbar funktionieren. Und sowas Komplexes wie jetzt Lüften, da herrschen natürlich auch viele Unsicherheiten und Unklarheiten. Also es ist bloß als Analogie dazu, ja.
Ja, leider ist es so, dass dieses Thema UX, wie das jetzt immer genannt wird, diese User-Interaktion, dass die im Bauen, also im Design ist das ja eins der zentralen Themen. Die Automobilhersteller beschäftigen sich ja nur mit dieser oder viel mit dieser Frage. Leider in der Architektur beschäftigen wir uns zu wenig mit dieser Frage. Wie können wir Räume bauen, damit die Menschen intuitiv das Haus...
Weil wir erstmal von den ganzen Randbedingungen, Design entsteht aus Limitationen und Architektur ja genauso, aber wir müssen erstmal, vielleicht ist das Paket an Randbedingungen, an Limitationen, mit dem wir anfangen, erstmal so groß, dass es schwer ist, zunächst mit den Bedürfnissen von Menschen anzufangen und nicht unbedingt direkt erstmal, okay, Maximalgeschosshöhe, das ist das Baufenster und so weiter.
Ja klar, wir sind gefangen in einem Korsett. Das ist schon so. Aber jetzt sagen wir nochmal, diese Forschungshäuser in Bad Aibling zeigen schon auf, wie wir, mit welchen Ansätzen wir aus diesem Korsett ausbrechen könnten.
Ja.
Und wir haben keine... Also bei der Akustik wird es ein bisschen grau, beim Schallschutz, aber ansonsten haben wir eigentlich keine Norm verletzt.
Ja, aber das, ich kenne auch diese Forschungsergebnisse und das Stichwort Performance Gap, Prebound Effekte und so weiter. Und ich habe ja auch einen Design-Hintergrund im Studium. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, und du stehst ja auch hinter der Forschung dazu, ist das Jahr 2024 jetzt, warum tut man sowas jetzt erst erforschen? Das ist doch so naheliegend und so einfach. Oder gibt's schon sowas schon in der Vergangenheit und es musste einfach geupdatet werden?
Da gab es immer wieder, also ich will gar nicht sagen, es gab schon in den Nullerjahren ein Buch vom Detailverlag, Einfach bauen. Also es ist nicht so, dass wir einfach bauen.
Ich meine gar nicht einfach bauen, sondern die Forschung zu gucken, wie ist das Nutzerverhalten in einem Gebäude tatsächlich, also das zu messen.
Auch da gab es Ansätze, aber sagen wir mal, ist schon die Frage, die wir, also wir haben ja wahnsinnig viele Preise gekriegt für dieses Forschungsprojekt. Florian Nagler hat auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gekriegt für das Gebäude oder für diese drei Forschungshäuser.
Ja. Auch, nicht zuletzt auch den Gebäudetyp E mit angestoßen.
Ja, ist das, was ich so ein bisschen interessant finde, dass diese Argumentation des Gebäudetyps E basiert ja so ein bisschen, oder zumindest werden sie immer referenziert, diese Forschungshäuser, wobei wir gegen gar keine Normen verstoßen haben. Das ist so ein bisschen der Widerspruch an der Stelle, aber ist egal, wenn sich...
Ewig einfach. Experimentell und so weiter.
Aber wenn sich deswegen was bewegt, ist ja wichtig und richtig. Was war nun die Frage?
Ich weiß auch schon nicht mehr.
Warum wird es jetzt erst erforscht?
Achso, genau. Was ich nur erzählen wollte, ist, ich habe mich dann auch gewundert, wieso wir da so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen für diese Gebäude. Letztendlich sind es ja keine, was weiß ich, riesengroße Projekte. Oder wir haben deutlich größere Projekte schon gebaut und begleiten dürfen. Und es ist jetzt, ja, keine Rocket Science letztendlich. Und dann habe ich Klaus Bollinger, ein Bollinger-Grohmann-Architekt, da habe ich zufällig im Bahnhof getroffen in Frankfurt. Und Klaus sagt dann zu mir, Gratulation für euer Forschungsprojekt und die ganze Preise, die ihr da gekriegt habt. Ich habe zu ihm gesagt, Klaus, ich verstehe es gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert gerade und wieso. Und dann hat er gemeint, weil es an der Zeit ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen Zeitgeist erwischt haben, weil wir alle satt haben, diese komplexen Gebäude zu bauen, die dann am Schluss nicht funktionieren, weil so eine ja, gewisse Ermüdung und aber auch die Erkenntnis sich doch durchgesetzt hat, dass wir diese ganze Hightech-Gebäude, dass das sich häufig nicht einstellt, was wir versprechen. Nicht, weil das Gebäude das nicht leisten kann, sondern weil einfach Baustelle so sind, wie Baustelle sind. Ja. Wir kriegen einfach die Qualitätssicherung nicht gewährleistet. Und dann haben wir doch nur, wenn wir die Qualitätssicherung nicht hinkriegen, dann haben wir doch nur die, also gibt's doch nur noch die Antwort Low-Tech. Und einfach.
Ja. Ja, es ist bestimmt, also ich kann mir gut vorstellen, wieder eine eigene persönliche Hypothese, aber das ist so eine Sehnsucht nach dem Einfacheren, dieses Ermüdetsein von einer überbordenden Komplexität in jeglicher Hinsicht. Da sind wir sicher auch nicht im Baubereich alleine damit. Aber es sind so die Beispielhaftigkeit und auch die Sprache und wie es dokumentiert und begleitet ist, es hat zumindest in mir löst es sowas aus, dass sowas, ich finde das so elegant. Es hat eine gewisse Eleganz mit einem Problem oder eine einfache Lösung für ein Problem zu finden.
Ja.
Vielleicht ist das auch.
Ja, genau. Es hat so eine Eleganz der Einfachheit.
Ja.
Und ich will gar nicht sagen, dass die Frage bei einfach bauen, die wir uns ja immer stellen, was heißt, was ist denn einfach? Ist die Planung einfach? Ist die Baustelle, also die Errichtung des Gebäudes einfach? Ist der Betrieb einfach? Ist der Rückbau einfach? Ja, ich glaube, wir müssen, also was definitiv, was wir ausschließen können, ist, dass die Planung einfach ist. Schon mit Architektinnen geredet, die dann gesagt haben, oh, einfach bauen ist aber ganz schön kompliziert.
Ja, was hat das für dich, das ist ja schon einige Jahre her, das System einfach bauen, was hat das für dich jetzt noch ausgelöst und wie ist für dich jetzt die Reise weitergegangen? Was hast du jetzt konkret mitgenommen in Projekte, wie hat es dann auch eure Arbeit bei Transula beeinflusst am Ende?
Ja, das Thema einfach bauen oder vor allem, was jetzt für uns aus Ingenieurssicht die Überschrift Robustheit ist natürlich deutlich präsenter. Was für mich jetzt persönlich so ein Aha-Erlebnis war, dass wir bei Transula gewohnt waren, schon immer an Leuchttürmen zu arbeiten. Und man muss natürlich wirklich kritisch reflektieren, was diese Leuchttürme wirklich verändert haben. Also ich selber war ja von uns Projektleiter natürlich im Team gearbeitet, im großen Team, dann im internationalen Team an diesem Hochhaus für Manitoba Hydro in Winnipeg. Was damals den Anspruch hatte, das energieeffizienteste Hochhaus Nordamerikas zu werden. Und wir haben das auch geschafft. Und der Irrsinn ist, das Gebäude ging 2009, glaube ich, sogar schon in Betrieb. Wir haben das gemonitort, alles publiziert. Und das gilt als erfolgreiches Modell. Also wir nennen das dann ja immer klimagerechtes Bauen mit adaptiven Hüllen, Gebäude, die reagieren auf veränderliche Bedingungen, auf Nutzerwünsche etc. Faktisch müssen wir konstatieren, dass obwohl das Gebäude in Nordamerika als erfolgreiches Projekt gilt, obwohl tausende Leute, die anspruchsvolle Gebäude, anspruchsvolle, nachhaltige Gebäude in Nordamerika bauen wollen, dahin gepilgert sind und bis heute hinpilgern, sich das Haus anschauen, der Bauherr total glücklich ist und total happy mit dem Gebäude. Trotzdem ist bis heute das energieeffizienteste Hochhaus Nordamerikas, 15 Jahre später, was an für sich schon mal ein Skandal ist, eigentlich, wenn wir es genau betrachten. Und eigentlich auch niemand diese ganzen Ideen des klimagerechten Bauens, der adaptiven Hüllen, so wie wir das gesehen haben, kopiert hat. Ja, also ich sage, wir wollten eigentlich damals ein Role Model entwickeln, ein Modell und kein Leuchtturm. Und wir sind mit der Idee gescheitert. Ja, ich bin total glücklich mit dem Gebäude, alle sind happy, haben heute noch Austausch mit dem Bauherr. Alle sind glücklich mit dem Haus, aber die Idee zu sagen, es wird alles publiziert, auch Messdaten werden publiziert. Wir wollen hier was beitragen zu einem Umdenken, wie wir bauen. Das hat nicht stattgefunden. Ja, und das finde ich jetzt interessant, weil ich habe so im Moment das Gefühl, dass Bad Aibling, diese Forschungshäuser, keine Leuchttürme sind, sondern wirklich zu einem Modell werden können. Das Potenzial haben, dass sie ein Modell werden. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und eine generelle Frage, die wir bei Transola auch diskutieren. Diese Frage Leuchtturm versus Modell.
Aber hast du eine Idee, warum das einfach nicht stattfindet? Warum es kein Selbstläufer, also warum diese Dynamik so einfach nicht kommt?
Also es gibt sicherlich zwei Aspekte, die wesentlich sind. Der eine ist, dass die Bauindustrie wahnsinnig träge ist. Ja, risk-averse, sagt man in Nordamerika. Und wir haben für Tech-Firmen, wahnsinnig innovative Tech-Firmen, deren Name ich jetzt hier nicht nennen darf und will, gearbeitet. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie risk-averse, wie konservativ die sind. Mhm. Ja, sowieso, wenn es um das Thema Klimatisierung geht, eine heilige Kuh. Also das Business an für sich ist natürlich träge, hat Angst vor Innovation und Veränderung. Das ist sicherlich der eine Grund, aber vielleicht ist schon auch die Komplexität. Die Komplexität jetzt nicht so in der Technik, aber in dem Zusammenspiel.
Die Komplexität des einfachen Bauens.
Ja, also, das war nicht so einfach damals. Es war schon auch Hightech-Fassaden. Und das ist Zusammenspiel zwischen automatisierten Fassaden, Sonnenschutzsysteme, Lüftungsöffnungen, geothermische Systeme und der Mensch. Also wir haben ja den Mensch aktiv eingebunden. Wir sind ja wahnsinnig stolz drauf, dass wir da ein Hochhaus bauen konnten, durften, wo die Menschen die Fenster aufmachen können für die natürliche Lüftung. Das ist ja nicht gegeben in Nordamerika. Mhm. Dass wir alle Arbeitsplätze, alle Workstations mit Tageslicht ausgestattet sind. Also alle haben sitzen alles im Fassaden nah, können den Sonnenschutz bedienen, können die Fenster öffnen. Ich meine, das klingt jetzt für uns albern, weil wir es gewohnt sind. Das ist weit weg davon, normal zu sein in Nordamerika und vor allem in diesem harschen Klima von Winnipeg. So, da sind wir wahnsinnig stolz drauf, aber da haben Leute, also Entwickler, einfach Angst davor, vor dieser Komplexität, dass sie das nicht in den Griff kriegen. Und so, das sind wohl die zwei Hauptgründe. Und deswegen sage ich, ein Modell muss viel einfacher sein. Ja, und in dieser Einfachheit müssen wir auch natürlich den Glasanteil überdenken. Mhm. Diese gläsernen Gebäude führen zu einer Komplexität. Die führen dazu, dass Gebäude reagieren müssen. Entweder reagieren müssen, das war immer unsere Philosophie, oder ganz viel Technik brauchen, um es dann technisch zu lösen.
Ja, das kommt ganz gut zu meiner vorletzten Frage. Du hast es gerade schon ein bisschen mit den Forschungshäusern beantwortet, aber was wäre für dich jetzt mal auf den Geschosswohnungsbau geblickt, das ideale Gebäude? Hast du da so eine Vorstellung?
Wir sind immer gut drin, Hypothese zu formulieren. Wir sind besser drin, Hypothese zu formulieren, als Antworten zu formulieren. Was ich schon interessant finde, also jetzt für den Geschosswohnungsbau, ist die Frage der Raumhöhe. Ja. Und wenn wir an dieser Schraube drehen, vielleicht auch sogar mit Zweigeschossigkeit, dann können wir, oder aber wir haben auch mit Florian Nagler zusammen am Forschungsprojekt nochmal einfach bauen für Studentenwohnheime gearbeitet, wo wir dann die Raumhöhe so hoch geschraubt haben, dass über dem Bad, über der Badzelle ein Bett sitzen kann. Dadurch kriegen wir andere Konfigurationen. Da muss man natürlich wieder mit dem Thema Barrierefreiheit schauen. Wie viel Prozent kann man barrierefrei herstellen? Aber das würde uns eine gewisse Freiheit geben, tiefere Gebäude zu bauen. Und das finde ich ein spannendes Thema. Und wir haben an dieser Frage der Raumhöhe an einem Raummodell.
Also höhere Gebäude, aber dafür ein Stück mehr in die Tiefe von der Straße weg in Richtung Hinterhof.
Höhere Räume.
Ja.
Nicht höhere Gebäude.
Ja.
Okay. Das Problem ist halt immer, was wir haben, wenn wir das übersetzen wollen. Wir haben ja ein paar Eibling gemacht, haben auch nachgewiesen, dass höhere Räume hilfreich sind.
Ja.
Und wenn wir das übersetzen wollen auf einen innerstädtischen Bereich, verlieren wir halt ein Geschoss.
Ja.
Wenn wir ein Geschoss verlieren, springt jeder Investor ab.
Ja.
Ist finanziell nicht mehr darstellbar. So, und die Frage, die ich mir stelle, können wir es wieder finanziell darstellen, wenn die Gebäude dafür tiefer werden?
Mhm.
Ja, wenn wir es mit Tiefe wieder kompensieren können, aber gut belichtete und gut belüftete Tiefe. Also Tiefe in einer gewissen Qualität. Wir sehen ja jetzt ja auch schon Baukörper mit großer Raumtiefe, wo aber die Hälfte der Wohnung dunkel ist. Also da müssen wir natürlich davon wegkommen, keine dunkle, stickige Löcher, sondern.
Ja.
Und das fände ich ein spannendes Thema, das mal systematisch zu betrachten. Also wie schaffen wir es, also zum Beispiel über diesen Ansatz, ist nur ein Ansatz, aber natürlich auch über Wohnkonzepte etc. etc. wieder zu bezahlbarer Wohnraum zu kommen. Bezahlbarer Wohnraum messen wir immer in Miete pro Quadratmeter. Aber die eigentliche Frage ist doch, also Kaltmiete pro Quadratmeter, die eigentliche Frage ist doch, was ist die Warmmiete pro Person? Und kommen wir in dieser Warmmiete pro Person wieder auf einen vernünftigen Wert? Durch gemeinschaftlich genutzte Bereiche und, und. Also können wir da an der Stelle Synergien schaffen? Und das finde ich schon spannend, diese Frage zu überlagern mit dieser Frage Raumhöhe, Gebäudetiefe, Orientierung etc. etc.
Ja, super. Ja, die letzte Frage wäre noch, aber ich glaube, dass wir die so unbeantwortet im Raum stehen lassen. Es kann vielleicht auch, das ist vielleicht auch was Persönliches jetzt, oder die können wir auch vielleicht einfach mit Nein beantworten für unsere Folge. Was hat das jetzt alles mit Holzbau zu tun?
Ah, Holzbau, genau.
Der heißt ja auch Holzbauen. Aber ich finde, das, also auch der Holzbau ist ja, es gibt nicht den Holzbau. Holz ist nicht gleich Holz, Holzbau ist nicht gleich Holzbau. Und wir haben ja Sachen diskutiert, die jetzt Material- oder Bauweisen unabhängig sind. Und deswegen gilt es ja wohl auch viel für den Holzbau. Ich sagen, wenn man beide Sommer nämlich eine Überwerbung, können wir sicher einhaken. Magst du noch was kommentieren?
Ich denke, sehr gerne will ich was kommentieren. Also erstmal sind wir alle ganz große Verfechter des Holzbaus. Aber wir dürfen nicht dogmatisch werden. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit oft Fehler gemacht, wenn wir Dinge plötzlich als dogmatisch, als die Lösung gesehen haben. Und der Holzbau hat seine Vorteile. Er hat auch seine Einschränkungen. Und ich bin an der Stelle komplett auch bei Schellenhuber. Auch global, glaube ich, müssen wir es ein bisschen verallgemeinern und über biogene Baustoffe sprechen. Ja, aber muss der Anteil, kann der Anteil, ein hoher Anteil an biogenen Baustoffen, sagen wir es mal so, was beitragen, dass wir Gebäude als CO2-Speicher bauen, errichten. Also bloß mal ein Beispiel, wir haben auch weltweit einfach wahnsinnig viel Stroh. In Neu-Delhi haben sie Smog, wenn die auf den Reisfeldern den Stroh verbrennen. Wieso kann man das Stroh nicht einlagern in Gebäuden, in Gebäudematerialien? Ich meine, wir könnten an der Stelle wirklich mehr, also es ist sicher so, dass wir im Moment nicht genügend Holz weltweit anbauen für das Bauvolumen, das wir weltweit haben. Das sieht bei uns wohl anders aus, da bin ich zu wenig Experte, aber die Forstwissenschaftler der TU München sagen, dass wir aufgrund des Waldumbaus dann erforderlich ist wegen des Klimawandels, die nächsten Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte sicherlich genug Holz zur Verfügung haben werden. Hier in Deutschland, Mitteleuropa. So, und aber jetzt, es war jetzt noch keine Antwort, aber der Holzbau hat natürlich Nachteile, was den sommerlichen Wärmeschutz angeht. Die Räume werden wärmer und wir haben vorher schon über die Aufheizung der Städte gesprochen und. So, und ich glaube, es gibt kein guter und kein schlechter Baustoff. Holz oder biogene Baustoffe haben einen kleinen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck, und sie dienen als CO2-Speicher, können aber gewisse Dinge nicht leisten. Und tatsächlich glaube ich, dass eine gute Kombination aus Holz, biogenen Baustoffen, aus Stroh, all diese Dinge in Kombination mit mineralischen Baustoffen große Vorteile hat. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir irgendeinen Baustoff, irgendein Material verteufeln. Wir werden auch in Zukunft betonieren. Die Frage ist, wie viel wir betonieren müssen.
Das ist auch in Holzhybridgebäuden. Auch die können auch eine Brücke sein, um all jene Unternehmen, die jetzt noch 100% in einem Stahlbetonbau verhaftet sind, um denen Herrn zu reichen und zumindest mal teilweise mit biogenen Baustoffen arbeiten und bauen zu können.
Genau. Und was ich immer sage, spreche dann häufig gern von Fachwerkhaus 2.0, weil letztendlich ist das Brennen von Lehm, um dann Ziegel zu produzieren, schafft einen Baustoff, der wahnsinnig viel leisten kann, aber mit hohen CO2-Emissionen behaftet ist. Wenn wir das nicht brennen müssen, dann trägt es zu wenig meistens. Aber wenn man jetzt den Holz für die tragende Struktur nimmt und dann ausfacht mit Lehm, Steine oder Lehmbauteile, wie auch immer, dann könnte man natürlich eine super Kombination mit extrem niedrigem CO2-Fußabdruck herstellen. Und im Prinzip ist das nichts anderes als das Fachwerkhaus früher. Also eine industrialisierte Lösung mit hohem Vorfertigungsgrad, damit es finanzierbar ist von so einer Kombination aus Holz-Lehm oder auch, wenn man es als Witterungsschutz oder was auch immer tragen brauchen, aus Holz und Ziegel, glaube ich, kann schon ein großes Potenzial haben.
Ja, durchaus. Super. Ich würde sagen, wir ziehen Schlussstrich. Ich könnte noch Stunden weiter mit dir sprechen. Wir haben so viele spannende Themen aufgemacht und angerissen, und da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Welt von, oder Witold?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir haben immer so einen kleinen Rausschmeißer. Das ist unser Fundstück des Monats. Das habe ich dieses Mal dabei. Es muss irgendwas, oder wir haben keine so richtigen Regeln, aber wenn es was mit Bau und oder mit Holz zu tun hat, dann ist schon mal gut. Jetzt bist du Verfahrenstechniker, das heißt, du hast auf jeden Fall viel mehr Ahnung von Chemie als ich. Das ist ein Vorwurf, weil da bin ich sehr, sehr unbewandert. Aber es hat was mit Holz zu tun und mit Chemie ein bisschen. Nämlich, ich bin über einen Artikel gestolpert in der Geolino, also Geo für Kinder, mit dem Titel: Wer hat das Streichholz erfunden? Also das Holz im Streichholz. Okay, das ist unsere Rechtfertigung für das, weil der Rest ist eigentlich Chemie.
Aber ich glaube, ich weiß, dass es zumindest hier erfunden wurde, ne?
Ja, ich glaube, es wird dir gar nicht so einwandfrei also es gibt mehrere Faktoren oder Entwicklungssprünge da drin, und das fand ich ganz, ganz interessant. Vor allem das eine, um das Streichholz erfinden zu können, musste zuerst Phosphor gefunden oder erfunden werden. Und das hat ein Hamburger Apotheker gemacht im Jahr 1699. Und hat mich zum Schmunzeln gebracht damit. Der wollte nämlich eigentlich gar keine Streichhölzer erfinden oder Phosphor finden, sondern er träumte davon, aus Urin Gold herzustellen. Und verkochte dafür eben Urin mit Holzkohle. Und solange, bis das Wasser aus dem Sud verdampft war, also ich zitiere jetzt zitiere und paraphrasiere aus dem Artikel von der Geolino, eben hat es so lange verkocht, bis da eine weiße Paste übrig geblieben ist. Und deswegen eben der Phosphor, hat er erstmal Phosphor gewonnen. Und damit eben ein paar Jahre später, 1830, hat ein französischer Chemiker Charles Soria einen Mix aus Phosphor und Schwefel und Kaliumchlorat in Holzstäbchen gezündet. Und die konnten sie nämlich schon bei der geringsten Reibung, sind die dann in Flammen aufgegangen. Ja, also das Streichholz 1.0 mit dem weißen Phosphor. Die war nämlich hochentzündlich. Das war das eine. Und das andere ist, und das sind wir wieder vielleicht bei einer Wohnraumqualität, das gilt ja aber auch für Arbeitsräume wie Fabriken. Da gibt es ja auch eine Qualität. Da mussten für die Arbeiter in der Fabrik war nämlich das weiße Phosphor hochgiftig und die wurden dabei reihenweise krank davon. In den Streichholzfabriken. Und dann der nächste Entwicklungssprung war dann schon wenige Jahre später, 1855 in Schweden. Der Johann Lundström hat nämlich den giftigen weißen Phosphor durch einen ungiftigen roten ersetzt. Und so kam dann die Entwicklung zum sogenannten, also zum Streichholz 2.0, dem sogenannten Sicherheitszündholz, das wir auch heute noch kennen. Und das funktioniert, um das kurz aufzulösen. Der Streichholzkopf enthält die chemischen Stoffe Kaliumchlorat und Schwefel. Die machen die sogenannte Zündmasse aus. Und das Gegenstück ist die Reibefläche und die besteht eben aus Glaspulver und dem roten Phosphor. Und dann kommt es eben zu der exothermen Reaktion und das Streichholz brennt.
Okay, habe ich was gelernt. Definitiv.
Obwohl man sich ein bisschen fragt, wo der Zusammenhang zwischen Urin und Gold, warum der vermutet wurde, sage ich mal. Weil es beides gelblich farben ist, oder?
Aber das ist tatsächlich schon ein interessantes Thema. Also es gibt
nicht. Ich weiß nämlich, es gab mal eine Lehre.
Ich glaube, die haben ein paar Jahre lang echt versucht, aus allem Gold zu machen.
Nee, es gab mal eine Lehre, ich habe gerade vergessen, wie die heißt, so im Mittelalter, wo man generell immer davon ausgegangen ist, dass Dinge, die ähnlich aussehen, einander gut tun oder verwandt sind. Also, und das war zum Beispiel ganz wichtig für die Ernährung damals. Also, wenn man schlau werden wollte, hat man viele Walnüsse gegessen, weil die sehen ja so ein bisschen aus wie ein Gehirn.
Ach so, okay.
Und das haben die Menschen auf ganz viel angewandt. Und wer weiß, vielleicht hat er noch in diesem Schema gedacht und hat sich gedacht, okay, was gelb ist, muss irgendwie untereinander wechselbar sein.
Ja, nee, aber tatsächlich gibt es dieses Thema, was auch in der Gebäudetechnik diskutiert wird, weil im Urin wohl schon Spurenstoffe sind, Phosphor. Mhm. Also es gibt ja einen Mangel an Phosphor.
Schlagen wir den Brückenschlag zum Herrn Braunkart, einem anderen genau. Gast aus unserem Podcast. Phosphormangel, Riesenthema.
Genau, Riesenthema. Die sagen, wir dürfen das nicht einfach in den Kanal runterlassen. Und wir müssen separate Systeme haben, die Urin getrennt vom Schwarzwasser sammeln und das aufbereiten, gab es in der Schweiz schon in der Nullerjahr, würde ich sagen.
Mhm. Da sind wir vielleicht auch wieder bei der ISS.
Ja, genau. Genau. Können wir ganz viele Brücken schlagen an der Stelle. Ja. Nee, aber ich glaube, dass tatsächlich, also und in ich war in Portland, habe ein Gebäude besucht, wo das Thema Wasser eine große Rolle gespielt hat, also Zero Water. Und die haben Grauwasser aufbereitet und Schwarzwasser und die versuchen natürlich eine Einnahmequelle zu generieren mit dem Urin, das da extra gesammelt wird.
Also, obwohl die echt genug Wasser haben, oder?
Die Oregon.
Ja, da regnet es doch wahnsinnig viel.
Ob sie genügend. Also genügend Trinkwasser haben, weiß ich nicht. Also da gibt es natürlich große Wasservorkommen. Eigentlich müssten die genug haben. Ja,
okay. Super. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast, fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hätten noch lange mit Thomas sprechen können und natürlich noch viel tiefer auf Holzbauspezifika eingehen können. Tiefer in den Begriff der Robustheit oder noch tiefer in die Forschungserkenntnisse und die zukünftige Forschung beim Monitoring einsteigen können. Wer weiß, vielleicht hat Thomas ja irgendwann Zeit für einen Teil 2. Vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiederhören.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.